Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Beauties and Beasts bei IFBB Bikini Pro Johanna Dürr. Ich freue mich sehr, dass ich euch mitnehmen darf in die Welt des Fitness- und Bodybuilding-Sports sowie die Themen Training, Ernährung, Wettkampf und alles, was dazugehört. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, ganz offiziell, liebe Madeleine, bei mir im Podcast. Du bist tatsächlich heute die allererste weibliche Person und Gast bei mir. Der zweite Gast generell erst bei mir im Podcast, der ist ja noch ganz frisch. Und ich freue mich total, dass es diesmal eine Frau ist, die mir gegenüber sitzt. Zwar nicht persönlich, aber wir sehen uns ja tatsächlich, zum Glück.
Ja, genau. Ja, dann danke an dich, Johanna, für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich total. Und jetzt würde ich dich einfach, oder genau, Madeleine, stell dich doch einfach direkt kurz mal vor. Du hast ja wirklich auch einiges zu erzählen, zumal du auch einen eigenen Podcast hast, Women's Bodybuilding Podcast. Genau, da kommen wir dann auch später noch dazu. Jetzt erstmal zu deiner Person. Wer bist du? Was machst du?
Also ich bin Madeleine. Ich bin Schwarzwaldmädel und lebe in der Pfalz. Bin 28. Betreibe den Sport, sage ich jetzt mal, also ich trainiere seit 11, 12 Jahren.
Oh, okay, richtig lang.
Ja. Mache Wettkämpfe seit 2016, habe angefangen in der Figurklasse, also absolut unspektakulär, also ich war absolut schlecht in Form. Und bin mittlerweile in der Frauenphysikklasse, mache das gemeinsam mit meinem Mann. Und ja, wie du es angesprochen hast, ich habe auch einen Podcast, Women's Bodybuilding Podcast, wo es halt mit und über Frauen im Bodybuilding so ein bisschen drum geht und halt immer wieder einen Gast halt dabei habe.
Ja. Ja, cool. Richtig gut dazu direkt, weil du gesagt hast, 2016 hast du begonnen. Das weißt du nicht, aber ich kann mich erinnern, weil ich habe dich auf der Bühne gesehen und muss aber zugeben, das ist mir natürlich dann erst aufgefallen, dass du das bist, als ich deine Seite auf Instagram gesehen habe, über den Podcast dann auch und dich gefunden habe und gesehen habe, boah, du warst 2016 auf der Bühne in der Figur. Klasse, und ich bin auch 2016 zum allerersten Mal gestartet und da konnte ich mich dran erinnern, weil ich glaube, hast du nicht da auch schon ein paar Posing mit deinem Mann gemacht?
Ja, genau.
Und das ist ja wirklich dann ziemlich einzigartig gewesen, da waren ja nicht so viele Pärchen.
Wir waren das einzige Pärchen mit, ich glaube auf der Rheinland-Pfalz waren wir das einzige Pärchen, auf der Deutschen waren wir zu zweit.
Cool, also das habe ich dann gleich, ist mir aufgefallen, der grüne Bikini, guck mal, hast du meinem Mann dann eben gesagt, dass die waren doch damals auch da. Richtig cool. Gut, wollen wir vielleicht ganz zu Beginn einfach mal zum brandaktuellen Thema Corona irgendwie ein bisschen was sagen. Es trifft ja jetzt doch wirklich einige, auch aus der Bodybuilding-Szene sehr, wo die Wettkämpfe, ich glaube, ich muss sagen, ich habe mitbekommen, dieses Wochenende tatsächlich vor dem Lockdown sind noch in der NAC-Wettkämpfe. Da kenne ich jetzt auch zwei, die da starten und die sind heilfroh, dass es noch stattfindet. Aber ich glaube wirklich, ab nächster Woche ist so viel, ich jetzt mitbekommen habe in Deutschland,
alles vorbei.
Gecancelt, oder?
Ja. Ja, also wir hatten ja richtig, also wenn wir mal so im Frühjahr anfangen, ab Februar, März, wo das Thema ja schon angefangen hat. Mein Mann ist ja bei den Arnold's Classics in Ohio gestartet, bei den Amateuren. Und da haben wir ja schon die Bange gehabt, können wir überhaupt rüberfliegen? Wenn wir drüben sind, können wir wieder zurück. Und hatten ja eigentlich noch ein paar andere Wettkämpfe geplant. Und es war ja für uns dann, nachdem wir zurückgekommen sind aus den Staaten, war alles beendet. Wir wussten, können wir fahren, können wir nicht fahren. Es war eine relativ kurze Geschichte, so eine One Week Out zu England. Okay, wir müssen alles stornieren, wir müssen die ganze Sache abblasen. Und zwei Tage vorher wurde die Location oder der Wettkampf gecancelt. Und jetzt aktuell, also ich kann es nur jedem mitfühlen, es ist unfassbar schwierig und vor allem für alle, die jetzt auch ihre erste Wettkampfsaison angefangen haben, gerade im Frühjahr, ist es unfassbar schwierig, weil du weißt, wie es ist, ist der erste Wettkampf, ist alles neu, du weißt nicht, was passiert nach dem Wettkampf, du weißt nicht, wie du dich verhalten musst, was passiert mit dir, was passiert mit deinem Körper, wenn Wettkampf vorbei ist, vor allem als Frau. Und es ist unfassbar schwierig, aber ich denke, jetzt im Herbst ist es für viele auch ein bisschen einfacher, weil viele mit der Einstellung oder mit dem Gewissen ja reingegangen sind, okay, es ist eine 50-50-Chance, es kann stattfinden, aber wenn wir Pech haben, kann es halt wieder abgesagt werden. Aber Ja.
Definitiv, also da bin ich voll bei dir. Ich glaube auch gerade die Leute, die jetzt halt zum allerersten Mal sich vorbereitet haben für diese Show, echt, nee, die trifft es halt mit Sicherheit ganz schön. Ich muss sagen, aber das stimmt, ich denke, die Leute sind da generell, die haben das im Hinterkopf gehabt, ne, dass da einfach jetzt in der Grippewelle generell oder in der Zeit Richtung Herbst einfach nochmal was kommen kann. Habe jetzt auch ein Mädel, die ich ganz gut kenne, die hat wirklich ihre erste Vorbereitung schon, glaube ich, im Frühling gemacht, ne? Und dann wurden die abgesagt, sehr kurz. Und die hat es jetzt nochmal gewagt. Ich meine, die hat es auch gewusst, ja, aber boah, und mir hat es jetzt echt, mir hat es so leid getan. Ich habe da schon
Ja.
ziemlich mitgefühlt, ne?
Richtig, weil du
Ja.
fieberst ja so hart
Ah,
darauf hin und du siehst gerade gegen Ende hin so viele Veränderungen, freue ich dich so hart drauf und du investierst ja auch eine Menge Geld, vor allem wenn du international irgendwo startest, ne, unfassbar viel Geld und Starterlizenz. Ich meine, gut, das ist jetzt ein Thema,
ja.
das ist ja jetzt eigentlich egal, aber alles andere drumherum. Was mir aber ganz arg auffällt dieses Jahr oder jetzt so publik über Instagram ist halt einfach, jetzt finden die Wettkämpfe nicht statt, jetzt ist wieder ein Lockdown und jeder kommt, das Leben hat keinen Sinn mehr, ich kann nicht mehr trainieren, die Wettkämpfe finden nicht statt, ist alles scheiße. Wo
Ja.
ich mir denke, wir machen Bodybuilding, weil wir Bodybuilding lieben und weil wir das Training lieben und alles drumherum. Und die Wettkämpfe sind so die Kirsche auf der Sahnetorte.
Finde
Es
ich klasse, ja.
ist
Ja.
für jeden absolut auf gut Deutsch gesagt scheiße, wenn der Wettkampf nicht stattfinden kann, weil das ja unsere Leidenschaft ist, was wir da machen. Aber wenn der Wettkampf nicht stattfindet, müssen wir halt trotzdem das Beste aus der Situation machen, weitermachen, besser werden und beim nächsten Mal angreifen. Ich glaube, das
Voll.
müssten viele
Ja.
einfach sich mal vor Augen führen, dass es mehr gibt als nur Wettkämpfe.
Ja,
Und ja.
finde ich richtig stark zusammengefasst. Ich habe das bei dir gestern auch, gestern war es, glaube ich, hast du eine Story in Instagram gemacht. Finde es richtig beeindruckend, wie du da auch zu eingestellt bist. Und das ist, glaube ich, auch eine Message, wo man sagen kann an alle da draußen, Mädels, Jungs, wie auch immer, die es da jetzt getroffen hat. Genau, versucht es aus dem Blickwinkel zu sehen. Und man kann ja wirklich sagen, dass eine Wettkampfvorbereitung, auch wenn man jetzt diesen Wettkampf an sich nicht antritt und so eine lange Diätphase, um jetzt dann wieder in den Aufbau zu gehen, es wird trotzdem definitiv was gebracht haben, um euch auch wieder fürs nächste Mal zu verbessern. Also ich würde jetzt da auch aus meiner Erfahrung einfach zu sagen, dass jede Diät- und Wettkampfvorbereitung mich dann wieder besser gemacht hat fürs nächste Mal und ihr da jetzt einfach wahnsinnig viel an Erfahrung dazu gewinnen konntet und im Endeffekt jetzt nach vorne gucken und auf nächstes Jahr.
Richtig.
Ne? Und man muss ja immer sagen, du hast voll recht, man kann ja nichts dran ändern, so es ist halt so, ne? Ja, genau.
Eben, also es ist einfach, also klar, ich meine, ich versuche, ich meine, meine Einstellung und meine Emotionen dazu sind natürlich nicht immer so positiv eingestimmt,
Ja.
wie man es immer nach außen trägt. Ich meine, ich habe auch meine negativen Bedenken, ich habe auch meine Bedenken, wird es mit nächstes Jahr Frühjahr überhaupt was? Kommt noch mal ein dritter Lockdown? Wie ist die ganze Situation? Ich meine auch gerade Existenzgeschehen
Total.
überhaupt allgemein,
Ja.
beruflich, da hängt ja so viel mit dran. Aber wie du
Absolut.
sagst, du kannst halt nicht ändern, du musst das Beste aus der Situation machen, du musst es halt nur die Sache jetzt komplett anders angehen an in der Zeit und
Total,
ja.
was ich auch gerade richtig schön fand, wo du gesagt hast, ja, dass es einfach auch anderes gibt. Also gerade viele sind ja da ganz arg dann in ihrer Bubble. Gerade wenn die erste Vorbereitung, da hat man oft so Scheuklappen auf und sehr fokussiert, was ja auch gut ist.
Muss
Viele
man
sagen,
ja auch.
absolut, total, das ist super, wenn man so einen Fokus hat. Und dann kommt sowas wie jetzt zum Beispiel und es platzt und dann ist erstmal, ist man da schon in, also arg frustriert, was man total verstehen kann jetzt als Außenstehender. Und dann vielleicht einfach auch so dieser Tipp irgendwie zu sagen, okay, es ist jetzt so und es gibt andere Dinge, vielleicht widme ich mich jetzt einfach ein paar anderen Dingen, die ich schon lange mal tun wollte und nutze die Zeit da. Oder nutzt die Zeit halt körperlich, um einfach mal andere Sachen auszuprobieren oder meinem Körper nach so einer langen Wettkampfvorbereitung, egal ob jetzt Wettkampf oder
Eben.
nicht, einfach die nötige Ruhe und Regeneration zu geben. Danach
Richtig.
ist man oft auch viel, viel besser wieder vorne.
Eben. Und vor allem, wenn wir jetzt mal nur von 4 Wochen jetzt reden. Man muss halt auch einfach mal bedenken, welcher Profi-Athlet, ich meine, gut, die Umstände sind ganz anders wie bei einem Normalo-Athleten, nenne ich es jetzt mal ganz plump. Aber wenn du die ganze Zeit durchgehend deinen Arsch aufgerissen hast und hart trainiert hast, dich an alles gehalten hast, wird in den 4 Wochen nichts passieren.
Voll. Oh, das ist so gut, dass du das sagst. Sowas habe ich früher nie geglaubt, hätte man mir das 2016 gesagt.
Ich auch nicht.
4 Wochen. Und wirklich, das ist einfach so, man baut es halt auch nicht von heute auf morgen auf, ja. Das muss man ja echt sehen. Und oft diese Pause, du hast es sicherlich auch schon immer mal wieder gemacht, oder? Dass du so mal 10, 14 Tage wirklich komplett kein Krafttraining, nichts gemacht hast. Hast du das schon mal gemacht?
Nur wenn ich es verletzungsbedingt musste.
Okay,
aber also ansonsten,
ja.
Okay. Aber klar, ich kenne es auch. Ich meine, ich hatte zum Beispiel 2018 direkt nach meinem Wettkampf, direkt nach der Deutschen, musste ich operiert werden, weil ich Bauchnabelbruch hatte und habe das eine Menge länger hinziehen müssen. Und in einem Rebound operiert zu werden, ist scheiße. Und wenn du dann 2, 3 Wochen lang nicht trainieren kannst, bei mir war das ein relativ kleiner Eingriff, aber wenn du 3, 4 Wochen lang nicht trainieren kannst, es ist mental scheiße, ganz klar. Und es ist absolut schwer zu verkraften und damit umzugehen. Aber man findet dafür immer eine Lösung. Man muss halt sich austauschen, vor allem mit seinem Coach, mit einem Partner, der das Gleiche vielleicht auch macht oder mit denen, die auch in dem Bereich sind, die da mit Erfahrung haben, drüber reden und überlegen, was macht man? Was macht man ernährungstechnisch? Gerade jetzt Lockdown, wir trainieren weniger, wir trainieren vielleicht gar nicht, wir bewegen uns mehr, dann muss man die Ernährung anpassen, das Drumherum. Da muss man einfach reden und einen Plan einfach zusammenstellen. Also man kann nicht planlos da jetzt durch den Lockdown gehen, finde ich jetzt.
Ja. Definitiv, absolut. Immer gucken, was steht einem zur Verfügung, was für Möglichkeiten gibt's und wie hole ich da jetzt einfach das Beste raus aus der Situation, ne?
Genau, absolut.
Ja, cool, finde ich richtig gut. Doch, dann würde ich jetzt mal direkt erstmal mit dem Thema noch Podcast anfangen, weil das ja für mich jetzt auch ganz neu ist und ich es total stark und cool finde, dass auch du in dieser Nische, wo wir uns ja wirklich befinden als Frauen im Bodybuilding, diesen Schritt gegangen bist und gesagt hast, ich möchte einen Podcast zu dem Thema machen und dein Podcast, haben wir vorhin schon mal kurz gesagt, heißt ja Women's Bodybuilding Podcast.
Genau.
Und da einfach jetzt erstmal, warum hast du diesen Podcast gestartet? Was ist die Idee? Wie kommst du zu dem Namen? Und ich glaube, bei dir sind wirklich nur Frauen auch zu Gast, gell?
Ja.
Okay, einfach, das würde mich jetzt mal so ein bisschen interessieren, genau.
Also die Idee. Also grundsätzlich ist es so, wenn ich mir Podcasts anhöre oder YouTube-Videos angucke, dann sind es immer die Großen und meistens immer nur die Männer, weil du von den Frauen halt meistens nichts mitbekommst. Meistens hast du dann von den Frauen, es gibt so ein paar Engländerinnen, die was machen und vielleicht die ein oder andere Profifrau, aber dann kriegst du meistens nur ein Interview, wenn die Wettkämpfe rum sind. Oder mal das ein oder andere Video mal kurz auf Insta. Aber dass wirklich mal jemand erzählt, wer was macht oder warum jemand was macht, das hörst du von den Frauen großteils überhaupt nicht.
Ja.
Und dann war, ich glaube, im April, das ging relativ flott, im April habe ich gesagt, ey, ich will da unbedingt Content machen. Ich habe da eine Idee, ich würde gerne einen Podcast machen mit und über Frauen im Bodybuilding. Unabhängig jetzt davon, ob das jetzt Profis sind oder Amateursportler. Das war mir in dem Moment eigentlich völlig egal. Und dann habe ich das angefangen. Ich habe Leuten dann auf Insta geschrieben, ey, ich habe da was vor, hast du Lust, ein Gast zu sein? Dass wir da einfach drüber reden, über Wettkämpfe, über deine Vorbereitung, über Diät allgemein. Und ich halte das relativ entspannt eigentlich bei mir immer. Ich mache jetzt kein direktes Q&A, ich mache das eher so als lockere Unterhaltung. Ja. Und dann hat das Ganze im Ende April, Anfang Mai kam meine erste Episode raus. Das ging dann auch relativ fix. Ich habe dann auch, wie du, einmal pro Woche eine Episode, die rauskommt. Ja. Und habe dann einfach gesagt, da muss Content her für alle. Angefangen hat es mit deutschen Episoden. Für alle Athletinnen, Bodybuilder, Bodybuilderinnen, aktive Wettkampfathleten oder auch Leute, die sich interessieren. Es hören sich unfassbar viele Leute meinen Podcast an, die gar keinen Wettkampfsport machen. Und diesen Content wollte ich ja da einfach auch bringen.
Ja.
Und dann kam halt die ein oder andere internationale Episode, wie Hayley Trevino zum Beispiel oder Myla Ash, ist ja auch Olympiateilnehmerin. Rhea Gale zum Beispiel, ist ja auch Olympiateilnehmerin. Die hat ja jetzt auch jetzt erst gewonnen in Alicante bei der Europe Show. Ich habe die einfach angeschrieben. Ich dachte mir, die Leute sagen doch so einen kleinen Pups wie mir nicht zu, aber die freuen sich, weil eben sowas so wenig halt einfach vorhanden ist für uns Frauen. Einfach, wie du sagst, halt schon eine Nische und das sind wir jetzt.
Cool, Also finde ich echt richtig, richtig stark und vor allem auch großen Respekt, dass du zum einen das, gerade auch das Internationale, finde ich, wirklich habe ich riesen Respekt vor, weil das ja einfach nochmal was anderes ist. Und gut, wie ist deine, ich habe jetzt noch gar nicht reingehört in die internationalen Folgen von dir. Wie ist deine Sprache da? Bist du da top drinnen oder?
Also so locker lässig wie in meinem deutschen Podcast rede ich nicht.
Ja.
Weil ich muss einfach auch sagen, das normale Konversationsenglisch, so was man halt aus der Schule kennt oder so im Allgemeinen, natürlich nicht das gleiche, wie wenn du mit Amerikanern oder mit Engländern über den Sport im Lockeren redest.
Ja.
Also ich habe da unheimlich viel Vorbereitungszeit und ich habe auch so meine Agenda, die ich da abarbeite und frage. Ab und zu muss ich zwischendrin auch mal kurz ein paar Wörter googeln. Aber so alles in allem, man versteht sich, die englischen Episoden sind, würde ich jetzt sagen, relativ gut verständlich, wenn man sich's komplett anhört. Aber ich bin auch immer jedes Mal aufgeregt und verhaspel mich und aber es ist halt, es ist was anderes. Ich würde sagen, es ist ein gut verständliches Englisch. Nicht das Beste, aber es ist okay.
Voll gut, doch echt richtig stark. Und ja, ich glaube auch, dass da muss ich sagen, ich fand es cool, wo ich das bei dir gesehen habe, dachte ich mir, boah, habe ich da Respekt vor. Und das würde ich gern auch mal irgendwann wagen. Und das finde ich ja auch genau das Coole, weil man dadurch ja auch einfach eben dieses Internationale reinholt und es einfach gerade dann dort in den USA oder ja, einfach nochmal auch anders oft abläuft, dieser Sport. Und ich das super interessant finde, wenn man auch da Leute reinholt, ne, außerhalb.
Zumal die Amerikaner oder auch die Engländer mit dem Thema ganz anders umgehen. Also die haben eine ganz andere Mentalität und ganz andere, also ich empfinde es immer, die gehen mit dem Thema ganz anders um, weil bei den Amerikanern das ja ein riesen Highlight ist, wenn du da sportlich aktiv bist und Bodybuilding machst. Die erzählen das aus einer ganz anderen Sicht und aus einer ganz anderen Perspektive, vor allem Profis. Wie die das machen, also hat mich schon immer interessiert. Und ich glaube, von Profis kann man genauso lernen wie von jedem Amateursportler, der das neu macht.
Du, glaube ich auch. Ich glaube, oftmals ist auch dieser Grad oder das, was jetzt ein Amateursportler macht in unserem Sport, gar nicht, da ist der Unterschied nicht so groß, glaube ich. Also denke ich oft, wenn ich mich dann auch so mit Amateursportlerinnen in dem unterhalte, wo ich ja auch sage, dass ich da lange ja Amateursportlerin war und im Endeffekt letztes Jahr zwar diesen Schritt in die Profiliga geschafft habe. Ich muss sagen, aber ich mache damals wie heute nichts anders. Also, ja, es ist dann oft einfach die Erfahrung, die halt nochmal vielleicht mehr haben. Ne? Oder gut, klar, ich glaube, in den USA gibt es schon einige, die machen das halt so 100%, damit meine ich, also die machen im Leben dann doch gar nicht so viel anderes drumherum, ne?
Ja.
Ja, und bei dir, Madeleine, wie ist es? Welche Frauenklassen sind denn für dich Bodybuilding? Sagst du, dass du da selber für dich unterscheidest, oder?
Also Bodybuilding, finde ich, ist grundsätzlich alles, auch außerhalb vom Wettkampfsport. Wenn man es halt einfach das Wort Bodybuilding halt einfach mal nimmt, macht jeder Bodybuilding, der was für sich macht, der für sich was körperlich verändern möchte, ist es in gewisser Weise immer Bodybuilding. Ich differenziere es, ob jemand Freizeit-Bodybuilding macht oder Wettkampf-Bodybuilding, so ein bisschen, weil doch die Alltagseinstellung und die mentale Einstellung eine ganz, ganz andere ist, wie wenn du es einfach nur so ein bisschen hobbymäßig zwei bis dreimal pro Woche zum Sport gehst. Von den Klassen her zu gehen und zu sagen, dass jetzt Bikini weniger Bodybuilding als Frauenphysik oder Frauenbodybuilding ist, ist schwierig, finde ich, ohne jemanden in die Bikini-Klasse anzugreifen. Klar ist natürlich Bikini-Klassentraining oder von der Muskulatur, vom Allgemeinen natürlich was ganz anderes, wie jetzt Figur, ja, Physik und höher, ganz klar, allein von der Muskulaturmenge und vom Training. Ich würde aber nicht sagen, dass die eine mehr oder weniger besser Bodybuilding ist als eine andere.
Ja, ja. Gut, weil da hört man ja auch immer ganz, ganz unterschiedliche Aussagen bei dem Thema. Ne? Mhm. Aber ich denke auch, klar, der Unterschied ist einfach oftmals die Frequenz und auch das Training an sich halt, gerade von den Kraftwerten und so. Ne?
Ich würde dann mal...
Da bin ich mir mal selber überrascht, da denke ich mir, Wahnsinn, also was die da...
Ja. Also ich würde dann mal sagen, dass es am Trainingsgewicht jetzt unbedingt liegt.
Ja.
Sondern einfach auch von der allgemeinen Intensität, vom Volumen oder jetzt auch als Bikini trainierst du wahrscheinlich weniger so krass die Brust oder spezifisch jetzt ein Lat oder wie auch immer auf oder halt vom Volumen, von der Intensität allgemein ist, glaube ich, in vielen Dingen eine andere. In gewissen, umso mehr Muskulatur du hast, umso mehr musst du natürlich dich drum kümmern. Vor allem als Frau ist ja eh eigentlich von Natur nicht vorbestimmt, dass du so viel Muskulatur kriegst.
Ja.
Ist natürlich eine ganz andere Arbeit, nenne ich es jetzt mal, als letzten leichteren Klassen, nenne ich es jetzt mal ganz plump.
Cool, okay. Ich habe bei dir aber auch gesehen, du hast ja wirklich von der Bikini-Klasse jetzt, oder hast du doch Bikini-Athletin, hast du sogar schon eine internationale Folge, also mit einer.
Das war die Meg Sylvester, die war eine Bikini-Klasse
Ah,
und
okay.
hatte jetzt ihr Pro-Debüt in der Figurklasse. Also die hat jetzt innerhalb von, ich glaube, von einem Dreivierteljahr hat die ihre Klasse gewechselt. Und die ist auch unfassbar krass stark als Bikini-Athletin. Also die
Ja.
macht Progress Overload, also vom Jordan Peters, falls ihn jemand kennt, der ist da absolut auf Progress Overload und Progress über allem. Und die ist auch unfassbar stark. Also ich würde nicht unbedingt sagen, dass die Kraftwerte damit zu tun haben, welcher Klasse man ist.
Ja. Okay, cool. Und zu dir im Podcast, glaube ich, da hast du echt die unterschiedlichsten Frauen und Mädels jetzt, ne? Von deiner Figur bis Physik.
Bis
Genau.
Body, also alle Klassen eigentlich, bis
Mit, ja.
jetzt.
Cool, richtig gut. Okay, jetzt mal so wegen zu deiner Person, Madeleine. Viele kennen dich vielleicht ja noch nicht so und ich hätte es auch nicht so gut. Ich habe natürlich vorher ein bisschen recherchiert, logisch. aber mich würde es auch nochmal natürlich interessieren. So, wie hat das Ganze bei dir sportlich, hast du vorhin schon gesagt, vor 11 Jahren, ne? Hast du irgendwie vor dem Bodybuilding andere Sportarten gemacht? Wie waren so wirklich die Beginne und dann auch, wie kamst du überhaupt ins Fitnessstudio? Was war dann die Entscheidung zu sagen, ja, ich gehe ins Gym? Und ja, genau.
Also das ist eine ziemlich lange Geschichte.
Okay, wie gern, wir haben nur 2 Minuten.
Ja, also mich kennt man nicht, ich bin kein Profi, ich bin keine mit 5 deutschen Meistertiteln, um Gottes Willen, bin ich jetzt nicht, deswegen wird mich der eine oder andere mit Sicherheit nicht kennen. Ja, also ich habe angefangen mit 16 ins Fitnessstudio, 16? Mit 16 ins Fitnessstudio zu gehen. Ich habe damals in Pforzheim an der Goldschmiedeschule Goldschmiedin gelernt und musste dadurch bedingt, sage ich jetzt mal, gucken, wo ich meine Kraft herkriege, um gewisse Dinge halt auch auszuarbeiten. Und hatte damals einen Berufsschulkollegen, der gesagt hat, ey, ich gehe ins Mc, ich mache jetzt Werbung, ich gehe ins McFit, komm doch einfach mal mit. Ja, ich mit meinen 16 Jahren, ich habe damals in der Studenten-WG gewohnt, damit ich da meine Ausbildung machen kann. Und bin dann halt ins Fitnessstudio gegangen. Ich habe dann direkt mit Männern trainiert, er 2 Meter groß. Direkt losgelegt an den freien Gewichten. Alles klar. Und es hat am Anfang, wie es jeder wahrscheinlich kennt, voller Rage und voller, boah, ich finde das geil, ich muss da jetzt unbedingt loslegen. Ich war jeden Tag im Studio und wirklich jeden Tag 2, 3 Stunden. Ich habe alles, jeder, der dieses Studio kennt, weiß, von Übung 1 bis Übung nach hinten habe ich alles durchgemacht. War dann noch eine Stunde auf dem Stairmaster. Es war schon eine verrückte Zeit, muss ich sagen.
Hattest du irgendwie, darf ich so zwischenfragen, hattest du so einen Trainingsplan dann direkt, weil du sagst, alles durchtrainiert, eher so Ganzkörper dich ausprobiert oder war da direkt irgendwie ein Plan, dass dir jemand von den Jungs gesagt hat, so und so geht es?
Mit dem, wo ich gegangen bin, der hat mir so ein paar Sachen gezeigt, wie typisch Bankdrücken und so und Kniebeuge. Ich habe dann aber relativ, dadurch, dass ich das Ganze ein bisschen häufiger betreiben wollte als er, weil ich glaube, da war nur 2, 3 Mal pro Woche. Ich weiß es schon gar nicht mehr, schon wieder viel zu lange her. Ich hatte aber tatsächlich gar keinen Trainingsplan. Ich bin einfach alle Geräte durch, angefangen von Beine, Brust, Latzug, Bauch, alles, Adduktion, Abduktion. Ich habe alles durchgemacht. man muss dazu sagen, ich war als Teenie oder junge Erwachsene, eine Bohnenstange. Also ich war ein Strich in der Landschaft, an mir war nichts dran. Und hab halt als Kind, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, ich musste alles zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad und war halt auch reiten früher, war auf einem Hof. Und war halt ziemlich immer nur aktiv. Wenn ich nicht in der Schule war, ich war immer aktiv unterwegs, habe viel gemacht. Also ich war viel reiten und ja, mit 16 hat es halt mit dem Sport angefangen.
Cool, also auch schon echt eine lange, lange Zeit. Du bist jetzt?
Ich bin jetzt 28, werde jetzt 29.
Ja, okay, alles klar. Das ist ganz parallel. Bei mir war es auch tatsächlich so mit 15, 16 angefangen. Ja, aber es ist interessant, wie du begonnen hast. Eigentlich ja relativ schlau zu sagen, ich trainiere mal alles wenn durch, um überall wegen so Grundmuskulatur aufzubauen. Aber ich finde es immer ganz cool, auch dass dein Ansatz dann so ein bisschen war, naja, trainierst da gleich mit den Jungs Grundübungen und direkt voll rein. Das ist ja auch immer ganz unterschiedlich, ja.
Ich wurde ja mitgenommen. Siehst dann, komm mit, ich zeig dir ein bisschen was und dann, das war so ein typisches Studio, das war auf zwei Stockwerken. Unten waren nur die Freihandelbereiche und die freien Maschinen und oben waren die normalen geführten Maschinen.
Ja.
Und wenn du unten warst, da warst du die einzige Frau. Und dann wurdest du direkt ins kalte Wasser geworfen, dachte ich mir, ach du meine Güte. Aber mir hat halt keiner gezeigt, was ich machen muss, wie ich es machen muss, worauf ich achten muss. Und das ging dann, hat sich aber relativ schnell gewendet, weil ich nach meiner Ausbildung dann Sport- und Fitnesskauffrau gelernt habe. In einem Studio, das sehr auf Trainer und Coaching und Betreuung gelegen hat. Also ich hatte nicht diese typische Sport- und Fitnesskauffrau-Ausbildung, dass ich in einem Büro gesessen bin und in Jeanshose an der Theke stand, sondern
Ja.
ich hatte tatsächlich einen Chef, der selber auch Bodybuilder war und auf Wettkämpfen war und mich da wirklich und auch eine Kollegin hatte, die Wettkämpfe gemacht hat und da wirklich viel, viel, viel gelernt habe und auch viel über mein Training und dementsprechend dann auch mit 18 meine Ausbildung da angefangen habe und dann wirklich mich damit befasst habe, damit darüber gelernt habe, und mich da einfach stetig immer weiterentwickelt habe.
Ja. Ich glaube, das ist auch wirklich das Wichtigste, dass man sich selber einfach dann damit befasst, wenn man merkt, es macht einem Spaß. Ich denke, das ist auch das, wo du wahrscheinlich auch sagen würdest, oder? Wenn jetzt jemand ganz neu ins Fitnessstudio geht und sagt, ich will mich da mal ausprobieren mit in ganz jungem Alter, dass man sagt, okay, wie geht man da vor? Geht man auf einen Trainer zu, der einem dann einen Plan macht, oder probiert man sich selber erstmal, ja, einzulesen oder selber einfach auszuprobieren?
Also, ich denke, der Informationsfluss heute ist natürlich ein ganz, ganz anderer wie vor 10 Jahren. Ich erinnere mich noch, vor 10 Jahren hast du noch deine Flex, also so habe ich das gemacht, vor 10 Jahren hast du ja noch die Flex gekauft und hast du den Trainingsplan von Ronnie Coleman gemacht, total sinnvoll als 18-Jährige, 17-Jährige. Also ich finde es absolut sinnvoll und ich würde es auch jedem empfehlen, wenn jemand ins Fitnessstudio geht, nicht blauäugig einfach irgendwas zu machen, weil es ist ein Unterschied, ob ich mir Übungen im Internet angucke oder ob mir jemand was zeigt und mich korrigiert. Zumal ja jeder von der Körperstruktur, vom Körperbau anders in der Maschine drin sitzen muss, einstellen muss, wie Person XY. Ich würde immer mir jemanden zur Seite holen, der erfahren darin ist und beim Trainer auch ein erfahrener Trainer und kein 54 € Thekenpersonal, die davon keine Ahnung haben, dass man gezeigt kriegt, wie muss ich in der Maschine drin sitzen, worauf muss ich auch, um vorzubeugen für später. Ist jetzt meine Meinung.
Ja, definitiv würde ich komplett unterschreiben, jetzt
Ja.
aus meiner Sicht. Finde ich total interessant, auch dass du gesagt hast, du hast eine Ausbildung dann als Sport- und Fitnesskauffrau gemacht. Du warst da sehr viel auch am Kunden dran, in
Ja.
der Praxis. Bist du dann jetzt auch aktuell noch tätig, im Studio? Mann und du schon auch noch in der Branche seid, so, oder?
Genau. Also mittlerweile hat sich da ein bisschen was geändert. Ich habe ja bei meiner Ausbildung auch meine Lizenzen gemacht und alles und war dann auch noch eine ganze Weile. Also ich war in Pforzheim mit einem Studio, ich glaube, knapp 5 Jahre. Ich bin dann nach Frankfurt gezogen und dann war da in einem Studio und war da als Trainerin angestellt, war dann eine Studioleitung von dem Studio in Hanau, habe ich ein Studio mit aufgemacht als Studioleitung. Und habe dann nebenher noch Personal Training gegeben. Und durch meine Zeit in Hanau in einem Studio, das ist jetzt 5 Jahre her, habe ich meinen jetzigen Ehemann kennengelernt und bin dann vor 4 Jahren hier in die wunderschöne Pfalz gezogen.
Ja.
Habe dann aber durch meinen Umzug hierher, also ich komme aus Kaiserslautern, gesagt, okay, ich muss mir jetzt überlegen, will ich weiterhin Vollzeit in einem Fitnessstudio arbeiten? Weil jeder, der Vollzeit in einem Fitnessstudio arbeitet, gerade als Führungskraft, weiß, es ist nicht ohne, vor allem wenn es um die Bezahlung geht oder das, was man reinsteckt als leidenschaftlicher Trainer und was am Ende dabei rauskommt. Ich bin aktuell ganz normal in einem Bürojob. Ich bin Geschäftskundenbetreuerin für ein Weiterbildungsinstitut, bin aber nebenher immer noch als freiberufliche Trainerin angestellt. Ich mache bei uns im Studio, wo mein Mann auch arbeitet, mit unseren Coaching und Athleten mache ich vereinzelt auch Trainings, mache aber hauptsächlich eigentlich alles so das Organisatorische, der mentale Aspekt und wenn es um die Vorbereitung geht, alles, was mit Posing bei Männern und Frauen zu tun hat.
Okay, cool. Ja, da komme ich auch später noch zurück, weil das interessiert mich total, die Themen auf jeden Fall auch Posing und Coaching generell. Voll spannend auf jeden Fall erstmal, so ein bisschen dein Werdegang auch. Und ja, wie war das damals mit der Ernährung? Die Ernährung ist ja wirklich bei unserem Sport auch unglaublich essentiell. Was ich glaube, was viele, die beginnen den Sport zu machen im Fitnessstudio, erstmal noch gar nicht ganz so berücksichtigen. Also ich kann da auch nur von mir sprechen. Ich habe damals dann zu Beginn jetzt nicht wirklich auf die Ernährung geguckt. Es kam halt so peu à peu. Wie sah denn damals zu den Beginnen im Fitnessstudio, wo du angefangen hast zu trainieren, deine Ernährung aus? Wie hat sich das so verändert?
Also ich würde sagen, es hat sich alles um 180 Grad gewendet. Ja. Also ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo immer frisch gekocht worden ist, immer geguckt worden ist, dass wir mindestens dreimal am Tag essen mussten, mindestens. Und immer gesund. Also es gab jetzt nie Pizza zum Mittagessen oder irgendwie Fastfood, sowas gab es bei uns nicht. Als ich mit dem Sport angefangen habe, klar, dann war es sowas, okay, du musst gucken, dass deine Proteine ist, du musst Kohlenhydrate essen. Ich habe dann 500 Gramm Magerquark pur gegessen mit Haferflocken. Also absolut unappetitlich eigentlich. Also ich könnte es heute nicht mehr essen. Also
voll old Bodybuilding eigentlich, gell? Ja.
Ja. Habe dann irgendwann angefangen, so morgens Haferflocken mit ein bisschen Eiweiß, was natürlich damals das Typische von Müller war, weil man hat ja keine Ahnung gehabt.
Ja.
Und irgendwann durch meine Ausbildung hat es dann auch angefangen, dass ich mich dann wirklich damit beschäftigt habe. Ich habe dann vorgekocht. Ich habe dann früher auch so Sachen, bei Nordsee habe ich mir einen Fisch weggeholt, weil ist ja Fisch, ne? Fisch ist ja Eiweiß.
Oh ja. Oder nicht nur mir, ist okay.
Also ja. Die typischen Fallen, wo ich glaube, ich jeder, hier steht Eiweiß drauf, kann ich essen, ich esse ein paar Nüsse, ein bisschen Obst und Gemüse, in welchen Mengenverhältnissen es sein soll oder ob jetzt panierter Fisch gut ist oder schlecht, Hauptsache es ist Fisch. Oder Thunfisch aus der Dose mit Reis und Erbsen, Karotten. Ich habe es gehasst, aber ich dachte mir, wie soll ich es denn sonst essen?
Ja.
Ich habe es ganz, ganz unkompliziert und relativ, ich musste natürlich auch aufs Geld gucken damals. Ich meine, muss man natürlich auch gucken, wie man das bezahlt als junger Mensch und als junger Arbeitender oder Azubi. Ja. Aber zu heute ist es schon ein großer Unterschied.
Oder? Ich glaube auch, wenn ich jetzt so überlege, was jetzt ja auch die ganzen Medien so hergeben. Ich meine, damals gab es das sicher auch schon, nur irgendwie habe ich das Gefühl damals, wenn ich so überlegt habe, ich wusste auch schon, was ist Bodybuilding, aber ich, oder auch die ganzen Themen, die da eben zugehören mit Posing und Training und Ernährung, aber ich finde, jetzt wird es einem ja irgendwie fast, naja, also es ist einfach nicht mehr schwer, ob du jetzt auf YouTube gehst oder ob du auf Instagram, es gibt ganz viele Menschen, die sich damit befassen, mit den Ich habe schon das Gefühl, das ist natürlich deutlich mehr geworden in den letzten Jahren.
Auf jeden Fall.
Vielleicht dadurch auch ein bisschen, ich will nicht sagen einfacher, das ist jetzt auch irgendwie schwierig. Weil
das finde ich jetzt gar nicht unbedingt. Ich finde gar nicht, dass es einfacher geworden ist. Ich finde sogar, dass es fast zu schwierig geworden ist, weil so eine Überflutung da ist, gerade mit diesem Zero und mit weniger Fett und mit weniger Zucker, dass man da so vor allem die Normalen so manipuliert werden, dass das auf die einfachen Basics, auf die unverarbeiteten Lebensmittel einfach gar nicht mehr geachtet wird.
Ja, das ist echt interessant, wie du es gesagt hast, dass das fast schwieriger ist. Einmal das, weil es irgendwie verkompliziert wird, kann man das sagen, ja doch. Und ich glaube auch, weil die verschiedensten Herangehensweisen und Diätformen und da gibt es mittlerweile so viel, ich glaube fast zu viel. Ich habe das Gefühl, wo ich auch noch in dem Bereich so ein bisschen Coaching selber drin war und ein paar Leute hatte da, die Leute waren so verwirrt einfach, weil sie schon gar nicht mehr wussten, was sie machen sollen. Und dass das vielleicht eher dann, wie du es jetzt gerade sagst, doch schwieriger ist, wie einfach dieses, die Basics durchzuziehen oder.
Es ist ja dann auch, was man ja auch immer merkt, wenn jemand frisch ins Training geht und sagt, man will aufbauen oder man hat ein gewisses Ziel. Man informiert sich. Es gibt unfassbar viele Foren. Es gibt unfassbar viele Leute, die das präsent machen, die fertige Trainings- und Ernährungspläne erstellen und rausgeben, wo ich mir halt denke, da fängt's ja eigentlich schon an. Ich kann doch keinen fertigen Ernährungsplan mir irgendwo aus Seite XY rausziehen, wenn ich noch nicht einmal weiß, was ist mein Grundumsatz, wie berechne ich den oder wie viel bewege ich mich, wie oft trainiere ich, warum sind Kohlenhydrate wichtig. Also wenn ich dieses Grundprinzip schon nicht verstanden habe, kann ich doch nicht hergehen und irgendwie einen XY-Ernährungsplan umsetzen und mich dann wundern, warum es dann funktioniert. Ich finde es schon wichtig, dass man sich auch als Athlet schon damit auseinandersetzt, warum was gemacht werden muss. Vielleicht nicht in die tiefste Materie, aber man sollte das grobe Ganze verstehen. Und ich glaube, wenn man das verstanden hat, dann weiß man auch, zu welchen Lebensmitteln man zurückgreifen kann und sollte und was man vielleicht nicht unbedingt essen sollte.
Finde ich richtig gut und einen ganz wichtigen Punkt, weil ja auch jeder Körper einfach so anders funktioniert.
Ja.
Und auch, finde ich, mit dem steigenden Lebensalter auch sich verändert. Und man da, finde ich, auch selber, wie du sagst, wenn man sich damit befasst und eben auch bei seinem Körper dann einfach weiß, wie der reagiert, was er braucht, um dahin zu kommen, wo man eben hin will, macht es einem ja deutlich leichter, ne?
Ja, absolut. Ja, zumal du weißt selber oder grundsätzlich als Frau hast du es immer schwerer. Und wie du sagst, der Körper verändert sich über die Jahre. Wenn man älter wird, verändert er sich. Wir haben ja immer, ich glaube, alle 7, 8 Jahre verändert sich, ich glaube, der Hormonhaushalt. Irgendwas verändert sich immer. Ich habe das letztes Jahr selber an mir selbst erlebt. Ich habe Allergien bekommen des Todes, die ich vorher nie hatte. Ich habe Neurodermitis der höchsten Stufe. Und wenn du eine plötzliche Umstellung von deinem Körper, Hormonhaushalt hast oder die sich über die Jahre, über dein Leben verändern, du musst wissen, du musst immer wieder anpassen und dann musst du auch wissen, warum und was du damit machen kannst, also gerade auch aufs Essen bezogen.
Ja, definitiv, auf jeden Fall. Voll gut, also echt spannend, wie du das so dann ja verändert hast auch. Ich komme da auch dann später nochmal ein bisschen drauf zurück, Thema Ernährung und Training generell. Was mich jetzt auch noch vorher noch interessieren würde, war, hat quasi dein Leben besteht, wenn man es jetzt so wenig verfolgt, auch auf deiner Seite schon viel aus Sport, Bodybuilding, dann arbeitest du halt nebenher eben noch im Gym, neben deinem anderen Job auch, dann bereitest du, glaube ich, selber auch Athleten vor, bist Wettkampfrichterin, habe ich gesehen, Posing Coach und dein Mann ist auch im Bodybuilding. Da wird mir jetzt so die Frage aufkommen, gibt es irgendwie Momente im Leben, wo du halt sagst, boah, das Thema Bodybuilding wird mir jetzt irgendwie gerade ein bisschen viel? Oder gar nicht, weil du sagst, ey, das lebe ich und das ist genau mein Ding.
Tatsächlich gab es noch nie. Gab noch nie. Es wird sogar über die Jahre immer mehr und immer intensiver. Also man muss dazu sagen, ich habe auch noch einen Hund.
Stimmt, habe ich gesehen. Nehmen wir mal ganz früh dann schon raus, gell?
Ja. Ja. Also ich bin, damit man vielleicht diese vielen, vielen Dinge, die du jetzt aufgezählt hast, nicht denkt, dass ich einen 48-Stunden-Tag habe, sondern auch nur 24 Stunden. Ich bin halt ein Mensch. Bei mir muss alles strukturiert sein. Bei mir muss alles auf die Minute stimmen. Bei mir muss alles geplant sein. Also planlos durch den Tag, das funktioniert nicht. Und es gibt eine ganz, ganz strikte Routine bei mir. Fangen wir vielleicht, also ich glaube, ich könnte mir, das hört sich immer so extrem an, aber ich könnte mir es nicht vorstellen, jetzt kein Bodybuilding zu machen, weil einmal Bodybuilding unfassbar viel einem auch gibt und auch mir und mir eine gewisse Struktur gibt und die einzige Kontrolle gibt, die ich für mich selber in meinem kompletten Leben habe. Nichts in deinem Leben oder man hat über nichts in seinem Leben mehr Kontrolle als im Bodybuilding. Alles, was ich mache, alles, was ich reingebe, bekomme ich dementsprechend zurück. Gerade wenn man zu diesem Satz kommt, Bodybuilding ist der undankbarste Sport, sage ich immer. Nee, ist ja nicht. Bodybuilding ist der dankbarste Sport, den du haben kannst. Ernährst du dich scheiße? Trainierst du dich? Trainierst du nicht richtig? Siehst du es am Ende auch?
Absolut, das ist sehr, sehr gut, wie du das gerade so klar gesagt hast. Und ich glaube auch der Dankbarste und der Ehrlichste.
Ja.
Ja? Weil du es gesagt hast, das, was ich reingebe, kriege ich raus.
Richtig.
Ich habe das selber früher auch immer wieder erlebt, so, man kann sich halt nicht selber bescheißen, ja. Also wenn ich halt einfach dann doch deutlich mehr esse oder irgendeinen Scheiß in mich reinstopfe, so dann am nächsten Tag, naja, zeigt mir das halt mein Spiegelbild und dementsprechend finde ich es auch ultra, wie du das gerade gesagt hast.
Also ich hatte die Einstellung früher auch gehabt, wo ich angefangen habe, wo ich sagte, boah, ich will undankbar und ich bin ein mega ungeduldiger Mensch. Und das ist eigentlich im Bodybuilding total fehl am Platz, aber.
Ja, das stimmt.
Aber ich habe dann am Anfang auch immer gesagt, boah, das ist voll undankbar und da steckt man so viel Arbeit rein und dann kommt nichts. Ich trainiere jetzt 10 Jahre. Ich habe vor 5 Jahren körperlich von der Struktur anders ausgesehen wie heute. Die Kraft, die entwickelt sich ja auch erst mit der Zeit. Und es ist einfach, wenn man kontinuierlich dranbleibt und einfach auch das macht, was man braucht und was es benötigt, um voranzukommen, irgendwann zahlt sich's aus. Es braucht Zeit, aber wenn man dranbleibt, dann kommt es auch. Und das sage ich dann auch immer allen Athleten oder die dann immer, wenn es dann darum geht, Formchecks zu haben, wo du später auch drauf einkommen willst. Aber das sage ich jetzt mal ganz kurz hier zum Thema. Wenn sie ihre erste Wettkampfsaison machen und es dann heißt, es ist ein Formcheck, ah, es ging nicht voran und mein Gewicht bleibt stehen, ja, hast du dich dann an alles gehalten? Ja, okay, aber, und dann kommen solche Sachen, oder man bekommt dann im Nachgang, ja, ich habe mich an meine Diät nicht an alles gehalten. Ja, dann musst du dich nicht wundern, wenn am Ende die Form vielleicht doch nicht so optimal war, wie sie eigentlich war, wenn du dich selbst und deinen Coach angelogen hast.
Definitiv. Das finde ich so grandios bei dem Sport einfach. Und ich glaube, das sehen oftmals die Leute dann auch erst zu einem bisschen späteren Zeitpunkt vielleicht, wenn man da so seine eigenen Erfahrungen mit macht hat. Ne? Total spannend. Hast du gerade bei dem Punkt jetzt mit deinem Mann noch, weil der ja auch im Bodybuilding aktiv ist, habe ich ihn sehr sogar, ich glaube, der hat auch echt viel Wettkämpfe gemacht. Der war auch international dann dieses Jahr. Am Start im Frühling, genau.
Ja, also mein Mann macht seit komplett 10 Jahren schon Wettkämpfe. Also der hat vor 10 Jahren seinen ersten Wettkampf gehabt, der ist als Junior schon gestartet. Und wir waren 2017 waren wir das allererste Mal international. 2018, 2019 nicht, weil da haben wir geheiratet. Und dieses Jahr. Also wir haben angefangen, also bei ihm international vor 3 Jahren. Also ich habe unheimlich viel über Bodybuilding, über alles drumherum, nur dank meinem Mann gelernt. Und er hat mich 2018 auch vorbereitet, wo ich in die Frauenphysikklasse gewechselt bin. Und er bereitet mich jetzt auch vor. Also ich lass alles über ihn laufen.
Okay, spannend. Ja. Cool. Das wäre jetzt auch so genau der Übergang zum Thema Wettkampfsport jetzt bei dir, bei euch. Wenn du jetzt sagst, okay, wie ging es dir denn in der ersten Wettkampfvorbereitung? Kannst du dich noch daran erinnern, an 2016,
Die
Vorbereitung für die Figurklasse? Wie lang ging die und wie hast du dich da gefühlt? Und was hat dich dabei so richtig angetrieben, motiviert und wie lief denn die Saison bei dir ab?
Also man muss dazu sagen, Figurklasse war so klar, es war mein erstes Ziel. Figurklasse, Bikini kam für mich nie in Frage, weil ich bin nicht dieses typische Mädchen für Bikini. Das wäre nicht ich. Also meine erste Vorbereitung, da war ich bei einem anderen Coach. Also war ich bei einem offiziellen anderen Coach. Und die Vorbereitung, die ging 7 Monate. Ja. Ich war sportlich und ich war auch stark, aber meine Ausgangslage, also ich habe 20 Kilo abgenommen in meiner Vorbereitung. Oder 20 Kilo. Und meine erste Vorbereitung, die war knüppelhart. Im Nachgang, klar, über einen längeren Zeitrahmen halt natürlich. Es ist natürlich immer so in der ersten Vorbereitung, ich habe unheimlich viel halt auch über mich gelernt, wie mein Körper funktioniert, gerade mit Kohlenhydraten oder mit Fetten. Da haben wir viel ausprobiert, wie wir jetzt fahren. Das war halt der Nachteil. Wir hatten vorher keine Off-Season zusammen, damit er weiß, wie mein Körper funktioniert. Das heißt, wir hatten in der Vorbereitung viel probieren müssen. Tag X. Ich hatte keine gute Form. Ich sah katastrophal aus. Ich habe den letzten Platz gemacht in Rheinland-Pfalz. Ich sah auch am schlechtesten aus. Also heute denke ich mir, ich würde niemals jemanden so auf die Bühne stellen. Aber und ich würde heute auch niemals nochmals auf die Bühne gehen. Aber ich habe gesagt, ich habe mir 6 Monate lang oder 7 Monate lang den Arsch aufgerissen. Ich habe mich die komplette Diät bis auf einmal, war das einmal, bis auf ein einziges Mal habe ich mich an meine Ernährung gehalten. Und ich wollte das unbedingt umsetzen, gerade weil mein Mann und ich halt auch in der Paarklasse gestartet sind.
Ja.
Fakt ist halt einfach, ich war auf der Bühne und dachte mir, das ist so unfassbar geil. Ich will dieses Schlechte, was ich an Erfahrung danach gemacht habe, öffentlich nicht nochmal erleben. Und ich fand es einfach, das Gefühl allgemein, der Prozess, diese Zeit, die Veränderung, das hat mich auf jeden Fall dazu angetrieben, noch weiterzumachen.
Cool. War das dann im Frühjahr, glaube ich, gell? Oder ja, doch im Frühjahr. Und
Frühjahr.
War das ein Wettkampf oder waren das mehrere?
Das war tatsächlich nur zwei. Also ich habe nur die Newcomer mitgemacht. Dann die Rheinland-Pfalz und dann auf die Deutsche. Wobei ich auf die Deutsche ja eigentlich nur gefahren bin, weil wir als Paar gestartet sind. Dann habe ich die Figurklasse auch mitgemacht, aber das hätte ich mir eigentlich auch sparen können.
Ja, und du hast gesagt, ihr wart ja beide da in Vorbereitung und hat damals dann auch dich schon dein jetziger Mann vorbereitet? Oder war das ein externer Vorbereiter oder hast du es komplett selber gemacht?
Nee, es war ein externer Vorbereiter, bei dem mein Mann auch ist und war. Weil mein Mann und ich, wir kannten uns damals noch nicht so lange, da waren wir ein Dreivierteljahr zusammen. Das war natürlich auch gleich die härteste Beziehungsprobe.
Das ist ja cool, dass du das sagst, denn ja, bei mir war das nämlich genau gleich und ich glaube, da lernt man sich richtig kennen. Also da lernt man sich ja kennen in Situationen, wo man ja wirklich an seine Grenze geht, körperlich, physisch, alles. Mhm. Und das ist sehr spannend, weil ich glaube, da, wenn man gemeinsam durchgeht, danach irgendwie, da hat man halt schon mal einiges erlebt.
Einmal das, wobei ich sagen muss, man lernt sich noch mehr kennen, wenn man getrennt die Vorbereitung macht. Weil ich finde, wenn man gemeinsam in der Vorbereitung ist, dann bist du gemeinsam abgefuckt von allem. Du willst dich nicht anfassen, du willst nicht reden, du hast keine Energie für irgendwas, der andere genauso wenig, dann kriegst du das nicht mit. Wenn man aber getrennt in der Vorbereitung ist und du selber eigentlich voll Elan und voll aktiv und du hast voll Bock, was zu machen und du willst jetzt hast Lust zu reden und der andere hockt wie ein Schluck Wasser da, ich brauche noch 5 Minuten, dann kommt man schon aneinander. Aber wenn man weiß, wie jemand tickt in der Vorbereitung, in der Diät, dann funktioniert das ganz gut. Aber ich persönlich finde es sogar härter, wobei das bei uns mittlerweile über die Jahre relativ eingespielt und entspannt ist, schon fast härter, wenn nur einer auf Diät ist.
Ja, finde ich voll spannend, weil wenn ich jetzt so gerade an mich, an uns denke, an den Lukas und mich, dann wir haben Wettkämpfe zusammen gemacht 2016 und danach war dann immer nur, wenn dann ich in der Vorbereitung, ne? Aber es ist cool, dass du deswegen so sagst, dass man sich dann, wenn einer in der Vorbereitung ist, der andere nicht doch nochmal besser kennenlernt, weil der nicht in Vorbereitung ist, es deutlich mehr wahrnimmt, was gerade auch mit dem anderen passiert und wie der andere drauf ist. Weil ich glaube, sieht derjenige oft selber in der Wettkampfvorbereitung dann gar nicht so.
Nee, ja. Überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ob du launisch wirst in der Vorbereitung oder sonst irgendwas. Also ich werde gegen Ende, wenn jemand was Falsches sagt oder ich das falsch aufnehme, dann werde ich schon echt schlecht drauf, kurz für einen Moment. Hab im nächsten Moment aber ein schlechtes Gewissen.
Ja. Ich versuche mich mal gerade an die... Bei mir hat sich das auch ein wenig verändert. Gerade das erste Mal in der Vorbereitung war es schon eher so, ich war halt sehr fokussiert und wollte von außen links und rechts eigentlich nicht wirklich viel hören, weil ich einfach nur übelst in meinem, wie ich es vorhin schon in so einem Tunnel drin war. Ne?
Ja.
Muss aber sagen, ich glaube, ich bin, das haben mir viele dann immer zurückgespielt, dass man es mir nicht so anmerkt, wenn ich in einer Vorbereitung bin. Außer was ich halt immer merke, das kennst du vielleicht auch generell so, wenn man halt im Training ist und man ist voll konzentriert und will sein Ding gerade machen, sei es jetzt in der Vorbereitung, da nochmal einen Ticken mehr, aber auch so, da werde ich halt ungern stört so. Also da will ich gerne mein Ding machen Und da merke ich dann in mir schon immer so eine Wärme, weißt du, werde ich dann schon in mir so ein wenig heiß und denke mir, ach bitte Leute, ich bin gerade in meinem Training voll konzentriert, was kommt als nächstes in der Ersatzpause? Und da mag ich es dann echt immer nicht so. Aber sonst muss ich sagen, bin ich relativ, lieber habe ich dann immer wegen für mich Ruhe. Das ist immer das, was ich brauche. Ich brauche dann echt immer die Phasen, wo ich mich zurückziehe und für mich bin und einfach wegen meine Ruhe habe. So.
Ja, absolut. Also vom Training voll. Also ich bin dann auch immer eingepackt, dass mich ja keiner anguckt und Kopfhörer auf. Und die wissen dann auch in der Vorbereitung bei uns im Studio, alles klar, die ist eine Vorbereitung, ihre Kopfhörer auf, die trainiert, da darfst du nicht ansprechen. Wobei ich dann immer sage, wenn was ist, fragt ruhig. Wenn ich keine Zeit habe, dann beantworte ich es nachher. So freundlich bin ich da noch. Aber die wissen dann schon, okay, die ist jetzt voll in der Zone, nicht ansprechen, weil ich gehe dann wirklich mit so einem Tunnelblick und Scheuklappen. Ja. Weil bei mir ist es so, ich gehe ins Studio, wenn ich weiß, ich gehe trainieren, ich gehe ins Studio, dann besteige ich meine Blase, bin dann voll in der Zone und alles andere ist im Moment völlig egal und will ich gar nicht an mich ranlassen.
Cool. Ist es bei dir dann wirklich gerade so, dass du sagst, ich bereite mich da wirklich auch auf eine Trainingseinheit, bevor ich ins Gym reingehe, schon kopfmäßig mental vor? Und auch dann, wenn ich reingehe, bin ich total im Fokus, dem, was ich mache?
Ja, also es ist ein bisschen schwierig, wenn du in einem Studio trainierst, wo du auch arbeitest. Oder halt alle Mitglieder dich kennen und wissen, das ist die Frau vom Hauptcoach, vom Leiter hier vom Studio, ist es immer ein bisschen schwierig, direkt reinzukommen und nichts zu sagen. Wobei ich das aber nicht machen muss. Also ich komme gern rein, ich begrüße gern alle, weil wir ein relativ kleines Coaching-Studio sind und wirklich jeder einfach ambitioniert trainiert. Ich bereite mich schon auf dem Weg ins Studio drauf vor, okay, das habe ich vor, da habe ich im Kopf, was habe ich letztes Mal gemacht, was steht jetzt heute an. Habe aber dann wirklich, wenn ich mich umgezogen habe, mein Pre-Workout, mein Intra-Workout fertig gemacht habe, sitze ich erstmal noch da und habe mein Logbuch, mit dem arbeite ich prinzipiell immer und gucke, okay, das habe ich vor, das habe ich letztes Mal gemacht, dass ich mich seelisch, moralisch, gedanklich darauf einstelle, was passiert jetzt. Also die Viertelstunde, 10 bis 15 Minuten, die nehme ich mir am Anfang, bevor ich überhaupt loslege, schon.
Ja. Finde ich interessant, weil das kenne ich ganz viele, die mal sagen, in dem Studio, wo sie dann auch irgendwie arbeiten oder eben ganz viele Leute kennen, dass das dann manchmal wirklich zu Problemen führt, wenn sie im Training sind, weil sie auch den Leuten, Mitgliedern nicht so gern ja unfreundlich gegenübertreten oder so. Mhm. Aber ich kann das, was du jetzt gerade gesagt hast, auch aufgreifen, weil mir ist das selber auch so gegangen und ich habe da auch gelernt, eine gute Herangehensweise irgendwie zu finden, dass die Leute das auch verstehen, nach einer gewissen Zeit, dass einem das halt wichtig ist und man halt dann, wenn man gerade wirklich mitten im Training ist und jemand hat eine Frage, dann kann man ja wirklich auch sagen, hey du, pass auf, gerne vielleicht nach dem Training, kommst später nochmal auf mich zu.
Genau.
Das ist eigentlich auch kein Problem, ne?
Genau. Also ich hatte das in dem Studio, wo ich selber Studioleitung war, hatte ich das auch so. Die wussten dann auch, Madeleine trainiert, auch meine Azubis oder die Mitarbeiter, die da waren, die wussten im Notfall, ja, wenn es was Pillepalle ist, was auch bis nach dem Training wartet, dann danach. Aber die Mitglieder, die wussten das über die Zeit. Und ich denke, über die Zeit wissen die das dann auch, okay, wann kann man sie ansprechen? Oder was heißt ansprechen? Wann kann ich sie was fragen oder kann ich sie nicht fragen? Und ich glaube, das ist einfach so ein Prozess, der Zeit braucht. Wenn ich natürlich jedes Mal hergehe und alles beantworte oder jedes Mal jemanden korrigiere, dann kriegt man das halt auch nicht mehr raus. Aber funktioniert bei uns, muss ich sagen, eigentlich ganz gut. Braucht halt einfach Zeit und Verständnis, würde ich sagen.
Total, total. Cool. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du in der Figurklasse angefangen hast zu 16 und dann zu 17, glaube ich, keine Wettkämpfe gemacht.
Genau.
Und zu 18 bist du dann in die Physikklasse, was ja dann einen Klassenwechsel bedeutet hat. Also gerade jetzt für die Leute, die es jetzt auch nicht so, die nicht ganz so arg drin sind, Figurklasse ist, wenn ich gehe jetzt von der Bikini aus, das ist sozusagen das, was ich ja mache, wo man jetzt die wenigste Muskulatur aufweist, sage ich jetzt mal. Und dann kommt die Figurklasse und dann kommt die Women's Physik-Klasse. Mhm. Weil früher gab es ja da noch die Women's Bodybuilding-Klasse, gell? Die gibt es jetzt ja gerade nicht mehr.
Nicht ganz. Also ich weiß nicht, wann das war. Ich glaube 2016 wurde es ja abgeschafft. 2016 wurde Frauenbodybuilding ja abgeschafft. Also was heißt abgeschafft? Sie wurde rausgenommen. aus diversen Gründen. Es hat politische und finanzielle Gründe natürlich auch gehabt, warum die rausgenommen worden ist. Es gibt aber einen Verband, der nennt sich Wings of Strange oder auch Rising Phoenix, kennen viele vielleicht aus den Staaten. Der hat weiterhin Frauen-Bodybuilding-Wettkämpfe, ich glaube ab 2018 oder 2017 war das, weiterhin durchgeführt. Gab es aber nur in den Staaten. Wenn die Leute Hayley Trevino kennen, die ist ja Weltmeisterin im Frauen-Bodybuilding. Und dieses Jahr gibt es jetzt zum allerersten Mal seit 5 Jahren oder seit 6 Jahren das erste Mal wieder den Miss Olympia.
Stimmt, das ist zum ersten Mal wieder, ja. Gell?
Ja. Ja. Also es kommt jetzt wieder und es findet jetzt wieder Anerkennung, weil man einfach auch, gerade jetzt über Wings of Strange, die haben einfach gesagt, jede Frau sollte in einem Sport die gleiche Berechtigung haben, sei ihre Klasse auszusuchen und nicht gezwungen sein, entweder keine Wettkämpfe zu machen oder sich abzutrainieren, in die Frauenphysikklasse zu gehen. Und deswegen wurde die jetzt wieder reingenommen und sie wurde jetzt zum größten Teil, also ich glaube, das kommt nach und nach jetzt gerade bei vielen Amateur-Profi-Qualifiern gibt es die Frauen-Bodybuilding-Klasse jetzt auch schon wieder.
Cool. Also ich finde es selber auch, ich habe es gehört auch genau und ich finde es richtig schön, dass sie wieder mit aufgenommen wird. Mir gefällt es selber auch total. Ich sage mal für mich selber, das ist jetzt für mich persönlich, ich möchte da nicht hin, aber oder ich sehe mich da selber nicht, aber ich finde es so beeindruckend und einfach nur eine so derart respektable Leistung, was die da abliefern. Und was da möglich ist als Frau. Und deswegen finde ich, hat es definitiv den Platz verdient und freue mich voll, dass die das zurückgeholt haben.
Ah, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Dann auch auf dieses Jahr, ja.
Ja.
Was hat denn dann, Madeleine, bei dir so diesen Klassenwechsel, also wie kam es dazu, das zum einen? Und welche Unterschiede stellst du fest zwischen Figurklasse und Women's Physik Klasse?
Also der Wechsel, da war von vornherein schon vorprogrammiert, wo es überhaupt um das Thema ging, dass ich auf die Bühne gehe, weil ich von vornherein schon, wo ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, Wettkämpfe zu machen oder Wettkämpfe mir angeschaut habe vorher, fand ich die immer am schönsten, optisch gesehen, muskulär gesehen und ich halt immer so Inspirationen hatte von Athletinnen, Profis, die immer in der Frauenphysik oder Frauenbodybuilding-Klasse waren. Also ich habe mich damit immer schon identifizieren können und habe mich da schon von Anfang an gesehen. Ich habe Figurklasse halt einfach, ehrlich gesagt, nur aus dem Grund gemacht, um einen Einstieg zu kriegen. Wusste aber von vornherein, wenn ich starte, dann gehe ich in die Frauenphysik-Klasse. Deswegen hatte ich auch das Jahr Pause dazwischen, weil wir einfach auch probieren mussten, was bei mir am besten funktioniert, wie mein Körper funktioniert, weil ich bin da nicht ganz einfach. Und habe dann einfach auch das Jahr gebraucht und bin dann halt eben 2018 in der Frauenphysikklasse gestartet, weil ich einfach das Posing unfassbar liebe. Ich will genauso Double Bizeps oder Latissimus oder Brust zeigen wie die Männer und halt eben die Zeit allein auf der Bühne mit der Kür.
Ja, finde ich richtig cool. Da will ich dich dann auch, komme ich gleich zum Posing, weil ich da von dir was gesehen habe, wo ich einfach nur mega geil finde. Und ja, du hast gesagt, genau das Jahr Pause. Hast du in dem Jahr Pause dann, wenn du sagst, diesen Klassenwechsel und dich kennengelernt, so körperlich, wie der reagiert, auch einen richtigen Aufbau gemacht? So eine Off-Season, wie man es ja auch nennt, dass du deutlich im Körpergewicht hoch bist, um doch noch ein bisschen mehr Muskulatur draufzupacken? Oder wie lief das ab?
Also ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, wie das damals war. Wenn ich an heute denke, bei einer Off-Season, Früher hatte ich immer den Gedanken, wenn man eine Offseason macht, ich habe das immer gleichgestellt mit den Männern. Ich habe mal gesagt, wenn ich eine Offseason mache, dann muss ich auch zunehmen, dann muss ich mehr essen, um halt zu wachsen. Stimmt im Prinzip ja auch. Aber was ich halt heute weiß, ist halt einfach, man muss halt als Frau ja trotzdem gucken, ich kann nicht das ganze Jahr in Wettkampfform bleiben, aber ich darf auch nicht zu hoch im Körperfettanteil kommen. Einmal aus gesundheitlicher Sicht und natürlich auch für den Erfolg für später, weil ich will ja irgendwo qualitativ ja auch Muskulatur aufbauen, ich will leistungsfähig sein und ich will dementsprechend mein Leistungsniveau im Training ja auch oben halten können oder erweitern können. Ich weiß nicht genau, was 2016 war oder wie ich es 2016 gemacht habe. Ich weiß, dass mein Rebound unfassbar schlimm war. Also nach dem Entwässern, es war unfassbar schrecklich. Ich habe meine Schuhe nicht mehr anziehen können. Also ich glaube, wir haben alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Aber das, wenn es dir keiner erzählt, dann weiß man das halt auch nicht.
Ja.
Ich habe ganz normal weiter trainiert. Also ich habe beim Trainieren nie eine Pause gemacht. Ich habe dann direkt am nächsten Tag mit meinem Mann zusammen Beine trainiert. Habe mir so 2, 3 Sachen gegönnt. Habe dann ausdiätet. Dadurch, dass ich natürlich auch viel probiert habe, ich bin dann so ein bisschen, ich habe das auch in meinem Podcast im Thema Essstörung mal angesprochen und hatte mir einen ziemlich großen Podcast. Ich bin da selber in so eine, ja, Essstörung will ich jetzt nicht sagen, aber ich bin dann gewisse Dinge so ein bisschen verfallen. Dann hat man anstatt einer Sache ein bisschen mehr gegessen, dann ist das ein ganz bisschen aus dem Ruder gelaufen. Also ich habe dann eine ganze Weile auch gebraucht, um wieder ein bisschen rauszukommen. Das war auf jeden Fall so die größte Hürde und die größte Veränderungen in der Zeit. Aber ich habe einfach versucht, zum Wechsel in die Frauenphysiklasse, um auf deine eigentliche Frage mal wieder zurückzukommen, auf jeden Fall geguckt, stärker zu werden, Progress zu machen, also kraftwerttechnisch und muskulär natürlich. Und natürlich so einen Weg für mich zu finden, was die Ernährung anbelangt, wie man damit arbeiten.
Ja, ja. Okay. Cool. Ja, weil da gibt es ja auch immer die unterschiedlichsten Herangehensweisen und Meinungen, gerade beim Thema ja, Off-Season, wie sieht die aus oder geht man wirklich nur 2, 3 Kilo übers Wettkampfgewicht, um dann halt die ja das überschüssige Fett nicht danach abstrampeln zu müssen, so. Finde ich immer ganz spannend, wie jetzt bei dir am Beispiel Figurklasse zu Physik, ist ja doch nochmal ein Unterschied, wie du das angepackt hast. Ich glaube aber, so ein Jahr Pause, egal wie man das jetzt nutzt, also Pause in Anführungsstrichen von Wettkämpfen, mal ist einfach unglaublich gut, also tut unglaublich gut.
Ja, zumal ich auch, wenn man jetzt so, weil viele ja auch immer sagen, so sie machen jedes Jahr Wettkämpfe oder jede Saison, würde ich sagen, das kann man, würde ich jetzt behaupten, als Bikini-Athletin eher machen, so jede Saison oder jedes Jahr einen Wettkampf zu machen, als jetzt Frauenphysik oder Bodybuilding, jetzt mal gesagt. Figurklasse mit Sicherheit auch, weil ich denke, bei das Niveau in jeder Klasse hat sich unfassbar gesteigert. Von Bikini angefangen bis Open End. Hat sich unfassbar gesteigert und das Niveau wird immer, immer härter und immer krasser. Vor allem international, ist unfassbar. Ich würde aber nicht sagen, dass es zwingend erforderlich ist, dass man jedes Jahr einen Wettkampf machen muss. Klar muss man drauf gucken, dass man vom Körperfettanteil vielleicht nicht ausartet, aus verschiedenen Aspekten. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es eine Pauschalformel gibt, dass es nur 2, 3 Kilo über dem Wettkampf sein darf oder soll, weil gerade umso mehr Muskulatur ich haben will, dann muss ich halt auch gucken, dass ich die Belastung ja auch aushalten kann. Und wenn ich so niedrigen Körperfettanteil habe, dass die Verletzungsgefahr zu hoch ist oder höher ist, wie wenn ich jetzt 6 Kilo oder 10 Kilo über Wettkampfgewicht bin, dann muss man das als Frau in Kauf nehmen, auch wenn das körperliche Veränderungen mit sich bringt, die vielleicht am Anfang nicht so einfach sind.
Ja, definitiv. Bin ich voll bei dir. Gerade auch bei dem, was du vorhin noch gesagt hast, mit dem Rebound nach den Wettkämpfen. Auch ein, glaube ich, sehr spannendes Thema und generell das Thema Cheaten nach dem Wettkampf. Wie gehst du hier generell vor oder bist vorgegangen und was rätst du aus deiner Erfahrung so den Mädels, die jetzt ihren ersten Wettkampf haben? Weil ja, da hast du ja dann sicher auch deine Erfahrungen mitgemacht und gerade auch spannend, ich habe deinen Podcast dann eben gehört mit der ganzen Mädelsrunde zum Thema Essstörung. Also da auch für alle da draußen sehr zu empfehlen, wirklich ultra spannend und finde ich klasse, dass ihr da alle euch mal zu geäußert habt zu dem Thema, was oft so verschwiegen wird.
Ja.
Einfach so viel Mädels, ja, passiert eben. Genau, also wie sind so da deine Erfahrungen mit Cheaten nach dem Wettkampf, Rebound und was würdest du jetzt aus deiner jetzigen Sicht und Erfahrung einem Mädel raten, egal jetzt in welcher Klasse, die einen ersten Wettkampf oder Saison hat, vorbei hat, mit dem Thema umzugehen?
Also grundsätzlich müsste man vielleicht kurz vor dem Wettkampf anfangen oder bevor der Tag zu Tag X zu Ende ist. Wichtig ist, mit dem Coach, unabhängig davon, wie viele Wettkämpfe man machen will, aber mit dem Coach und mit dem Vorbereiter, ganz egal, man muss sich einen Plan machen, wie das Ganze nach dem Wettkampf abläuft. Was kommt auf mich zu? oder unabhängig jetzt davon, ob ich ja Wettkampferfahrung habe oder nicht, aber wie sehen die Wochen nach dem Wettkampf aus? Sollte auf jeden Fall mal angesprochen sein, sollte auf jeden Fall klar sein, was passiert, was im Körper passiert, was auf einen zukommt und wie man das Ganze gestalten sollte. Ist natürlich jeder Typ anders, ne?
Ja.
Und dann ist auch immer so, muss ich zwingend als Frau, wenn meine Form super ist, entwässern?
Ja.
Das ist so ein Riesending. Es entwässern so unfassbar viele Frauen so extrem mit Diuretika und Entwässerungsgedöns, wo ich mir denke, das müsste überhaupt nicht sein. Es gibt so unfassbar viele Frauen und ich habe auch mit der Dr. Martina Ollersch drüber gesprochen. Es müssen so viele Mädels, gerade in den leichteren Klassen, müssten eigentlich nicht entwässern, wenn die Form super ist.
Ja, und jetzt volle Kanne bin ich bei dir und natürlich auch, weil man muss ja sehen, wenn die dann total entwässert sind, da geht ja dann nochmal einiges an Kilos auch direkt weg, weil das Wasser halt rausgeht. Das kommt halt danach. Ich meine, die haben dann oft ja auch überhaupt kein Salz mehr drin gehabt und so. Und dann essen die danach, keine Ahnung, eine Pizza, was an sich jetzt nicht viel vielleicht ist, ja. Aber die einfach diese Kombination mit dem Salz und so. Und dann schwemmen die direkt einfach so derart auf und wundern sich dann ganz oft. Also ich kann nur sagen, mir ist das selber auch passiert, ja.
Ja.
Und gerade auch das Thema eben entwässern, oft ist es einfach eigentlich gar nicht so arg nötig, wenn das, was sie davor machen und die Form einfach davor halt stimmig ist, ne?
Richtig. Ja. Das wäre einmal das eine Ding und dann kommt ja dann automatisch schon das Wettkampf ist vorbei und mit dem also ich habe es in meinem allerersten Wettkampf auch so gehabt, wir haben natürlich auch Süßigkeiten mitgenommen und wir waren danach auch essen und wir haben den Tag danach auch noch was gegessen und den Tag darauf auch nochmal, haben aber halt trotzdem trainiert. Es ist aber meiner Erfahrung her dann halt auch einfach so, das hat er mal 2018 gemacht, ich habe mir am Tag abends was gegönnt und den Tag danach, aber ich habe halt trotzdem trainiert. Wir haben ausgiebig gebruncht, wir haben nach dem Trainieren ausgiebig noch gegessen und uns ein Eis gegönnt. Wir haben es aber nicht übertrieben, weil ich finde, wenn man sich mit dem Thema Verdauung mal auseinandergesetzt hat, dann sieht man die Sache, glaube ich, und vor allem, was dann das Training angeht. Also wir brunchen sonntags in der Off-Season auch, wenn wir zu deiner Frage kommen, wie ich das grundsätzlich, ich habe mit Cheat Days. Cheat Days als solches habe ich nicht oder haben wir nicht. Wir haben eine Cheat-Mahlzeit, nenne ich das Ganze jetzt mal. Wir brunchen ab und zu. Also ich brunch nicht immer mit, aber wenn, dann hat man natürlich auch so Toast oder Vollkornbrötchen und noch einen Aufschnitt mit dabei und dann gönnen wir uns so Sachen wie Donut oder Kuchen oder süße Stücklein oder so. Aber dann trainieren wir halt auch Beine und wenn wir sonntags Beine trainieren, dann geht es halt mal 2,5 Stunden. Und ja, dann gibt es danach noch was Cleanes, nenne ich es jetzt mal, Selbstgemachtes, dass du sagst, man isst Burger oder Nudeln mit Steak oder so, also jetzt was völlig okay eigentlich ist und dann gönnst du noch ein Eis und ich esse meistens eh nur ein halbes Eis, weil ich dann voll bin. Also ich finde, wenn der Triggerpunkt Süßigkeiten ist, bei Athletinnen oder bei Mädels, man muss so ein bisschen so ein Gefühl dafür kriegen und man muss so ein bisschen herausfinden, was für ein Typ Frau man ist in dem Thema, ob ich jetzt jemand bin, der so flexibel sein muss in seiner Diät oder in seiner Off-Season, der dann jeden Morgen seinen Kinderriegel und seinen Porridge braucht oder nach dem Trainieren die Gummibärchen braucht. Wenn das jemand so ist und das kompatibel ist mit dem eigentlichen Training oder Off-Season, warum nicht? Ja, wenn man damit besser zurechtkommt, als den Drang die ganze Zeit zurückhalten zu müssen und es dann übers Wochenende komplett eskaliert.
Absolut. Ich glaube, da ist auch ganz wichtig, dann mit seinem jeweiligen Vorbereiter-Coach einfach das herauszufinden und davor wirklich sich Gedanken zu machen. Und was ihr in eurem Podcast, ich glaube, eine von deinen Gästen, die, ich weiß nicht, ob es jetzt Svenja war oder Patricia, aber eine hat es gesagt, mit dem Punkt, dass ganz wenige Vorbereiter, ganz, ganz selten wirklich, ich muss auch selber sagen, das stimmt, was ich jetzt auch so mitgekriegt habe, die wenigsten planen dann wirklich die Wochen nach dem Wettkampf, da wird halt bis zum Tag X geplant. Das fand ich einen ganz spannenden Punkt,
ja,
wo ihr das gehabt habt, das Thema, ne, in deinem Podcast. Da habe ich mir gedacht, Mensch, krass, stimmt. Habe ich mir noch gar nicht so wirklich selber Gedanken drüber gemacht, weil ich da selber eben meine Erfahrungen damit gemacht habe und jedes Mal, weißt du, danach irgendwie ist immer, ja, wie geht's jetzt weiter? Und dann passiert es vielleicht gerade mit diesen Fressattacken, wenn da einfach dann der Plan danach nicht da ist, ne?
Wenn die Struktur halt nicht da ist. Und ich würde halt auch sagen, wenn du Bodybuilder oder Wettkampfathlet bist, dann hast du ja eine gewisse Struktur über deinen Tag. Das heißt, von deinen Mahlzeiten, von deinem Training allgemein, es ist ja in gewisser Weise alles irgendwie strukturiert. Du gehst zu einer bestimmten Uhrzeit trainieren, du isst zu einer bestimmten Uhrzeit. Und ich finde, wenn es halt nach einem Wettkampf wegfällt und du keinen Plan hast und dir keine Gedanken darüber gemacht hast, ich finde, dann ist der Wettkampf vorbei und denke ich dir, okay, wie sieht mein Tag jetzt aus? Wann esse ich was? Oder was esse ich denn jetzt? Ich denke, über eine gewisse Jahresanzahl oder gewissen Wettkampfjahren, da hast du das raus, dann weißt du, was auf dich zukommt, dann weißt du, wie du es machst, dann hast du eine Routine da ja auch schon drin. Aber lass mal die ersten ein, zwei Saison, die ersten 3, 4, 5 Wettkämpfe mal rumgehen. Wenn du da keinen Plan hast, was auf dich zukommt oder wie du was zu machen hast oder was mit deinem Körper passiert oder wie man was handhaben soll, dass ich glaube, das ist unfassbar schwierig, vor allem als Frau, wo sowieso emotional und hormonell eine ganz andere Hausnummer ist, wo man so viel drauf achten muss.
Ja, absolut. Also ich glaube, da auch so als Message kann man da echt zusammenfassend echt sagen, dass es so wichtig ist, dass gerade dann auch die Mädels, die da noch relativ neu sind, vielleicht auch auf ihren Vorbereiter zugehen, falls der zusammenschreibt oder halt ins Gespräch mit euch geht, dass man sagt, also ganz wichtig, plant die Zeit danach.
Unbedingt. Unbedingt ansprechen. Also ich sag's auch immer, sprecht das Thema an, sagt, ey, wie läuft das jetzt nach dem Wettkampf ab? Und wenn jemand herkommt, das gucke mal dann, wenn es soweit ist. Fände ich ein ganz schwieriges Thema. Ich will jetzt nicht so plump klingen, aber wenn ein Coach zu mir sagen würde, wir besprechen alles, was nach dem Wettkampf ist, wenn der Wettkampf rum ist, dann würde ich sagen, Entschuldigung, dann gehe ich auch woanders hin, weil ich will wissen, was nach dem Wettkampf passiert, weil ich will ja weiterkommen, ich will ja weitermachen. Ja. Das sagen wir zu unseren Athleten. Also ich bereite ja direkt unsere Athleten nicht vor. Ich bin so die Frau für alles in dem Moment, aber ich mache die Pläne jetzt in dem Punkt nicht. Und wir sprechen die von vornherein. Wenn jemand Neues kommt und sagt, ey, ich will Wettkämpfe machen, dann sagen wir, okay, das kommt auf dich zu, das passiert. Und auch diese negativen, schlechten Dinge, die erzählen wir dann auch. Wir sagen dann immer, es muss nicht sein, dass es schlimm ist. Es kann sein, dass du eine ganz andere Erfahrung machst. Wir erzählen dir nur unsere Erfahrungen, die wir am Anfang und heute gemacht haben. Also jetzt sind es keine Horrorstories, die wir erzählen, aber halt einfach Dinge, die auf einen zukommen können.
Voll. Finde ich auch richtig gut, dass ihr das dann so angeht. Also unbedingt ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ja.
Wie ist das bei dir jetzt, Madeleine? Hast du, wenn du sagst, okay, du planst jetzt eine Wettkampfphase, da frage ich dich dann nämlich auch noch zur Planung 2021, aber generell bei dir jetzt, dass du sagst, okay, gibt es für dich in so einer Wettkampfvorbereitung positive oder negative Einflüsse von außen, die dich da in deinem Tun irgendwie rausbringen oder wo du sagst, Mensch, das macht es dann schwerer. Hast du da irgendwas erlebt, weil du auch sagst, gerade auch so negative Erlebnisse, die man da macht. Mhm.
Ja. Heute nicht mehr. Heute bin ich da wirklich relativ entspannt und schirm da relativ alles negativ um mich rum ab und dann blockiere ich dann auch blöde Kommentare und Profile auf Instagram, wenn mich das einflusst. Mittlerweile nicht mehr. Ich bin da echt entspannt. Aber früher, gerade 2016, hatte ich eine ganz, ganz schlechte Dinge erfahren und auch zu spüren bekommen. Ich hatte meine Wettkampfsaison rum 2016 und jeder, der mich damals gesehen hat oder Bilder gesehen hat, und ich finde es heute unfassbar beschämend, wenn ich mir die Bilder angucke, weil ich war wirklich echt nicht in Form. Wenn du von der Bühne runtergehst und dann in einem Forum oder irgendwo Kommentare kommen zu deinen Bildern, wie man sich trauen kann, so auf die Bühne sich hinzustellen, was für ein Coach das ist und mach doch echt eine Diät und überhaupt, also wenn du solche Kommentare lesen musst über dich selber, oder du negative Nachrichten bekommst von wegen, ah ja, warum hast du dich so hingestellt und wie konnte dein Coach dir das nur antun? Wie konnte dein Coach es überhaupt zulassen? Und überhaupt, ich finde diese Vorbeurteilung oder diese Vorurteile einem gegenüber, wenn man nicht weiß, was Phase ist, wenn ich immer ein bisschen falsch am Platz. Damals habe ich gesagt so, Alter, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich hatte es unfassbar getroffen und verletzt. Hat jetzt an meiner Einstellung zum Sport jetzt nichts kundgetun, aber ich dachte mir so, bin ich wirklich als Mensch so schlecht?
Ja.
Wobei, also da solche Dinge trage ich an die Leute auch immer ran, wo ich mir dann sage, wenn ihr mit Instagram, diese Social Media, das öffentlich macht, dann müsst ihr mit solchen Dingen halt auch rechnen. Es kann, muss es nicht. Es gibt viele, viele nette Leute und es gibt auch viele dumme Leute, die neidisch sind oder einfach nur ihren Frust rauspacken wollen. Aber mit solchen Dingen muss man da auch rechnen.
Finde ich total gut, dass du das so ansprichst und vor allem auch ja, Respekt, dass du dann da so, wie soll ich sagen, dieses dicke Fell dann irgendwie doch bewahrt hast und da gut durchgegangen bist, weil ich kann mir das schon vorstellen, dass sowas echt hart ist. Ich glaube generell, dass bei diesem Extremsport, in dem wir uns befinden und gerade als Frau in diesem Sport, ich würde jetzt mal sagen, gefühlt tatsächlich auch jetzt bei mir als Bikini-Athletin, gerade in den ersten Jahren, deutlich mehr negatives Feedback und negative Reaktionen gekommen sind als positives. Das hat sich verändert in den letzten Jahren.
Ja, absolut.
Ich glaub auch, weil, ich weiß nicht, vielleicht war es bei dir dann auch so, aber weil die Leute halt gesehen haben, Mensch, die Johanna hat da sich halt verändert und das ist in Ordnung so. Und die mag das, was sie macht und ihr geht's gut. Und ich glaube für sich selber, dass man das dann auch irgendwann schnallt und sagt, hey, das ist mir dieses negative Feedback im Außen sollte mich nicht bei dem, was ich mache, so arg beeinflussen. Ja, und das ist aber nicht leicht, gerade am Anfang, wenn man das die ersten Male erfährt, wie du es auch geschildert hast, ne? Wenn du dann auf der Bühne stehst und halt deine Form vielleicht jetzt nicht die ist, wo du sagst, Mensch, du holst dir da den ersten Platz oder so.
Ja.
Das ist, glaube ich, echt hart in den Momenten, aber ich glaube, das gehört einfach dazu.
Wie du sagst, wir machen halt eine Extremsportart, vor allem als Frau. Und wenn du als Frau muskulös bist oder muskulöser, dann hast du immer irgendwelche Leute, die was auszusetzen haben. Und wichtig finde ich einfach nur, dass man halt einfach zu dem steht, was man macht. Man sieht, man will ja so aussehen und dann muss man sich nicht rechtfertigen.
Ja.
Und so sehe ich das heute auch. Wenn ich jetzt trainiere oder auch wenn ich jetzt in der Offseason mal ein bisschen mehr drauf habe, als regulär vielleicht mir gut tun würde, oder länger in Form bin als sonst, wo ich mir denke, was interessiert dich das? Ich mache das, weil es sich gut anfühlt, weil ich damit vorankomme in dem, was ich aktuell mache, oder weil ich mich damit gut fühle und mich wohlfühle, oder meine Trainingsleistung dementsprechend drauf mache, dann mache ich das, weil ich das machen möchte, weil ich so bin und nicht, weil Person XY das anders macht und damit besser fährt. Und wenn ich einen Kommentar bekomme oder eine Nachricht, dass ich scheiße aussehe oder Frauen mit Muskeln, das ist nicht richtig und das gehört sich nicht, dann sage ich hier danke, tschüss, bin blockiert und sage, dann guck dir was anderes an.
Voll. Ja, man muss es dann echt, also ich glaube auch, dass das auch mit der Zeit, ne, das macht einem dann irgendwann nicht mehr so viel aus. Weil ich glaube, vielleicht hast du das auch die Erfahrung macht, dass egal, wie man jetzt gerade aussieht, ob man jetzt in dem Sport gerade in der Off-Season ist und ein paar Kilos mehr drauf hat oder ob man in einer derartigen Wettkampfform ist oder offen, keine Ahnung, so zwischendrin, es kommen ja immer Reaktionen und positive sowie negative und die Leute, weil du es vorhin gesagt hast, die dann oftmals sehr stark Kritik äußern, die manchmal auch wirklich sehr, wie soll ich sagen, nicht irgendwie konstruktiv ist, sondern einfach irgendwie so wild raus, ja, total unberechtigt irgendwo. Ich glaube, das ist einfach, weil die Leute halt selber entweder neidisch sind, weil man irgendwas da schafft und seine Ziele irgendwo verfolgt und sein Ding macht und die vielleicht selber auch sowas machen wollen würden. Also entweder der Neid oder weil sie halt einfach generell irgendwie unzufriedene Menschen sind. So.
Ja.
Ja. Aber finde ich cool, wie du das angehst. Und ja, jetzt komme ich einfach mal noch zurück auf das Thema Posing, weil das ist ja auch wirklich bei uns allen, egal in welcher Klasse, ein ganz arger Punkt, der auch bei der Bewertung auf den Wettkämpfen eine große Rolle spielt, weil es ein Präsentationssport ist. Mhm. Und ich habe bei dir auf der Seite gesehen, dass du verdammt gut posen kannst. Und
danke.
Ja, und da würde ich dich jetzt erstmal einmal so grundsätzlich, wie wichtig ist das Posing? Wie siehst du das? Und ist das Posing-Training jetzt bei dir auch ein fester Bestandteil von deinem Wochentraining sozusagen? Hast du das fix drinnen im Plan? Weil bei dir jetzt in der Physikklasse ist ja auch eine Kür erforderlich und da ist das Posing ja wirklich nochmal was ganz anderes, wie jetzt bei mir hier irgendwelche vier.
Also, wenn wir von vorne mal anfangen, also Posing ist ja, wenn man es ganz plump ausdrückt, das Zeigen von sich selbst. Und ich finde, man möchte ja am Ende auf der Bühne alles richtig und zu 100% zeigen und rüberbringen, wie man aussieht. Und ich glaube, jeder kennt die Leute auf der Bühne, die nicht posen können, die auch jeder, der nichts mit dem Sport zu tun hat, erkennt. Wenn ich einen super Rücken habe, einen super schönen Latissimus und den Rücken nicht aufmachen kann, sei es bei Doppelbizeps oder Latissimus oder egal, bei jeder Rückenpose, dann habe ich immer einen Nachteil. Weil ob jemand weiß, der hat eigentlich einen richtig guten Rücken, interessiert bei der Bewertung nicht. Ich muss den Moment einfangen. Und ich war jahrelange Wettkampfrichterin, also ich mache es momentan nicht mehr. Aber das hat private Gründe, also ja. Gründe, die jetzt nicht angesprochen werden müssen. Wenn man als Kampfrichter unten steht, hat man nur eine gewisse Zeit, sich alle anzuschauen. Das heißt, wenn ich auf den Punkt nicht richtig dastehe, kann das halt blöd für mich ausgehen. Man hat nicht immer die Möglichkeit, sich mehrfach so oft gut zu zeigen, wie man immer denkt, weil man sitzt da unten und guckt sich alle mal an. Das ist meistens relativ schnell ja schon klar, wer in den Top 5, Top 6 ist, wer in dem vorderen Bereich ist oder im letzteren Bereich. Das wird relativ schnell aussortiert. Wenn ich aber von vornherein mein Posing so verkack, weil ich mich nicht zeigen kann, weil ich mein Posing nicht übe, dann muss ich aber auch damit rechnen, dass ich nicht an den obersten Plätzen bin, wenn ich mich nicht eigentlich so zeige, wie ich eigentlich aussehen könnte. Ja. Deswegen denke ich mir auch immer, Posing muss von vornherein geübt werden. Und ich sage auch immer, jeder, der es nicht kann, der kann es lernen. Jeder, der den Latt nicht aufmachen kann, dieses Ablegen vom Latt aufmachen, auch bei den Frauen, das können ja, manche können das einfach nicht. Aber auch das kann man lernen, man muss es einfach üben.
Finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil da muss ich sagen, egal jetzt auch in welcher Klasse, aber das war mir niemals von Beginn an so bewusst, dass das Posing so wichtig ist und eben, was du gerade gesagt hast, dass man auch zum Beispiel, jeder hat irgendwie körperlich meistens Stärken oder Schwächen, die wenigstens sind richtig ausgeglichen und da glaube ich, kann man mit dem Posing gerade auch die Stärken eben
richtig
vorbringen, sodass die Schwächen einfach nicht mehr da sind, wirklich, ja, oder nicht mehr so in den Vordergrund rücken. Und wenn man das richtig kann und da einfach richtig, richtig geübt ist, glaube ich, oder habe ich auch schon erlebt, muss ich sagen, dass dann Mädels auf der Bühne, wenn ich selber im Zuschauerpublikum war, dass Mädels dann wirklich deutlich besser abgeschnitten haben von der Bewertung, die einfach deutlich schöner posen konnten wie andere, die vielleicht die bessere körperliches Paket dahingestellt haben, aber halt sich nicht präsentieren konnten. Ne?
Es ist eben, also gerade in der Bikini-Klasse ist ja ganz extrem die Präsentation, also nicht das Posen, aber die Präsentation. Wenn du schon mit einer gewissen Ausstrahlung und mit einer gewissen Präsenz deinen Eye-Walk machst oder deinen T-Walk oder was es da auch mal immer es gibt bei den Bikinis mittlerweile, dann bist du ein Blickfang. Wenn du diese Ausstrahlung, diese Präsenz schon mitbringst, wenn du auf die Bühne kommst und dich dementsprechend richtig und stark präsentierst in dem, was du bist, dann wirst du auch viel häufiger angeguckt. Das ist einfach so.
Ja, definitiv. Und ich glaube, dass, also da kann ich auch selber nur von mir reden. Ich muss sagen, das Thema Posing, das sollte man, wie du es jetzt gerade auch schon beschrieben hast, einfach, also umso öfter man es übt, umso besser ist es, gerade wenn man da eben nicht seine Stärke drin hat von Natur aus. Sollte man fest integrieren. Wie ist es bei dir? Hast du das dann, dass du sagst, ja, einmal die Woche oder einmal in 14 Tagen hast du das als extra Einheit oder machst du bei jedem Training immer so zu Beginn oder am Ende nochmal einen Part, wo du sagst, jetzt pose ich eine Runde?
Also ich differenziere das ein bisschen. Also in der Diät mache ich das täglich. Okay, boah. Also dass ich ich mache dann nach dem Trainieren, wenn ich fertig, kurz bevor ich fertig bin, mache ich dann noch die Line-Up, Posen, mache ich alles einmal durch. Und umso näher es zum Wettkampf kommt, umso länger mache ich auch die Haltezeiten, also wie lange ich in der Pose stehe. Und mache aber grundsätzlich, würde ich schon sagen, also einmal die Woche ist Pflicht, dass man einfach die Routine reinbekommt, gerade als Frau mit den hohen Schuhen. Muss man es auf jeden Fall häufig üben und umso näher der Wettkampf kommt, umso häufiger sollte man es auf jeden Fall machen. Also ich finde es schon, dass es ein fester Bestandteil sein sollte, weil Posen sind halt doch andere, wie jetzt im Training irgendwelche andere Posen zu machen oder muskulär was anzuspannen. In der Off-Season, also jetzt mache ich zum Beispiel, ich pose auch noch, ich mache auch alle Grundposen durch, aber die mache ich vielleicht einmal die Woche, wenn ich einen guten Tag habe, wo ich sage, boah, ich fühle mich heute richtig, richtig optisch gut, dann mache ich das. Integriere aber auch viele Posen im Training mit ein. Als Beispiel, wenn ich jetzt Rücken trainiere und ich habe jetzt irgendwo, keine Ahnung, als Beispiel, ich habe jetzt Latzug oder eine Rudermaschine und mache dann als Supersatz noch Doppelbizeps und Latissimus-Pose zum Halten noch mit rein, einfach nur für die Kontraktion und für die Anspannung. Oder wenn ich jetzt Brust trainiere und habe jetzt ein Incline oder mache jetzt noch Butterfly oder sonst irgendwas und mache nur noch Most Muscular als Beispiel. Einfach nur, um die anspruchte Muskulatur und durch eine gewisse Pose nochmal anzuregen. So Kleinigkeiten mache ich dann alles.
Ja. Also auch ein guter Tipp, glaube ich, für viele, dass man das auch im Training so dann integrieren kann. Ne? Und ich glaube, ehrlich gesagt, egal ob jetzt Bikini, Figur oder Klasse, das macht eigentlich immer Sinn. Ne?
Ja, finde ich schon.
Total. Und auch das Üben, wie du es gesagt hast, mit den hohen Schuhen, weil ich glaube, ja, wahrscheinlich die wenigsten dann super gern und immer im Alltag mit hohen Schuhen rumlaufen. Und das ist ja dann echt nochmal was anderes, ne?
Ja, also ich laufe nie mit hohen Schuhen rum und selbst ich stelle mich in hohen Schuhen mit den Mädels hin und übe mit den Posing. Und das, obwohl ich nicht, also ich habe meine Posing-Schuhe noch, aber ich setze mich, ich setz auch meine hohen Schuhe an und übe mit unserer Bikini-Mädel die Bikini-Posen durch.
Cool. Ja, finde ich richtig gut. Doch. Mega. Und aber bei dir auf der Bühne, wenn du deine Kür machst, hast du keine Schuhe an, gell? Da
Wir haben also eine Frauen für die Klasse, haben wir gar keine Schuhe an.
Habt ihr gar keine an. Okay, ja, ja.
Also zumindest beim NAC ist das, glaube ich, wieder eine andere Geschichte. Da ist die Einteilung vom Posing ein bisschen anders. Die haben, glaube ich, hohe Schuhe an. Aber beim IFBB oder DBFV oder beim NPC haben ab der Figur Wellnessklasse keine mehr die Schuhe an.
Noch so ein letzter Punkt beim Posing. Du coachst dann auch Mädels, gerade bei dem Thema, also sprich, da wo dein Mann dann coacht, wenn da Leute sich vorbereiten, übernimmst du dann auch die Rolle als Frauen-Posing-Coach?
Ich mache Männer und Frauen.
Männer und Frauen, cool.
Ja, also ich mache das bei meinem Mann auch. Also ich gucke bei ihm beim Posing und coach mit allen. Ich mache da meistens immer einmal pro Woche. Also wenn die Vorbereitung ist, mache ich mit dem ganzen Team immer einen gewissen Tag aus, wo dann das Posing stattfindet mit allen, wo man gemeinsam dann ist, Männer und Frauen, also dann mache ich mit allen das Posing.
Ja, kann ich auch, also was ich jetzt gesehen habe, an alle da draußen sagen, guckt mal bei der Madeleine aufs Spiel, kürzlich auch ein Video hochladen und da muss ich sagen, waren mein Mann und ich davor geguckt und haben gesagt, boah, wie krass kann die sich bewegen, ne? Da hast du gesehen, diese Übergänge und alles sah einfach nur hammermäßig gekonnt aus.
Danke.
Wirklich.
Und wobei das echt kurzfristig war. Ne? Ich habe zu meinem Mann gesagt, Schatz, ich würde sowas mal gern machen. Ich sehe das voll oft und ich poste so gern und ich habe immer so viele Ideen. Komm, wir machen das mal. Dann haben wir kurz ein Lied abgespielt und ich so, warte, ich muss ganz kurz überlegen. Und dann haben wir das mal spontan gemacht.
Doch, echt hammer, macht das öfter. Ich finde es richtig cool. Macht ihr dann auch gerade beim Paar-Posing, macht ihr dann da auch, übt ihr da manchmal gemeinsam dann? Müsst ihr ja wahrscheinlich, ne? Wenn ihr...
Gut, Paar-Posing gibt es ja international nicht. Beim IFBB oder beim NPC gibt es die Klasse ja nicht. Von daher, also wenn wir Posen üben und wenn es zeitlich passt zum Training, dann machen wir es schon mal gemeinsam. Aber Paar-Posing als solches ist nicht angedacht, weil es die Klasse halt einfach nicht mehr gibt.
Ja, ja. Okay, ja. Alles klar. Gut, dann erschließen wir das Thema Posing mal ab. Jetzt kommt auf jeden Fall die große Frage, die mich auch sehr selber brennend interessiert. Was sind deine Pläne denn für 2021? Oder generell, wann möchtest du das nächste Mal angreifen, auf die Bühne gehen?
Ja. Ja, gut, ich meine, Corona ist natürlich so ein großes Thema bei der Frage. Ja. Also angedacht und geplant war eigentlich, dass wir früher nächstes Jahr starten. Ich habe ja aus gesundheitlichen Gründen im Frühjahr nicht starten können. Wir wollten bei Arnold Classic starten. Ja. Und haben jetzt gesagt, okay, machen wir das gleiche wieder im Frühjahr. Dadurch, dass ja die Grenzen eh dicht sind und man die Staaten eh nicht einreißen kann, hat sich das Thema eigentlich erledigt. Und wie jetzt zum Standpunkt auch gesagt haben, wir glauben nicht, dass sich das bis Ende Februar, Anfang März erledigt hat. Ja. Davor hat sich das erstmal erledigt und hatten eigentlich dann wirklich vor, im Frühjahr dann auch, also ich wollte dann auch international mit meinem Mann gemeinsam einfach starten, weil wir, wenn wir schon bei den Wettkämpfen sind und so viel Geld halt reinstecken, dann bezahle ich 200 € Startergebühr für mich auch gleich mit.
Ja.
Aber wir haben jetzt einfach den Entschluss gefasst diese Woche, dass wir sagen, okay, früher lassen wir, das ist einfach alles zu unsicher, gerade international mit Grenzen und mit Quarantäne und allem Möglichen. Wir peilen jetzt September nächstes Jahr an und gucken mal. Also was genau, das müssen wir uns noch überlegen. Wir haben ein paar Ideen, aber wie wir das umsetzen können, das wissen wir noch nicht. Aber auf jeden Fall ein NPC international. Weiterhin in der Physikklasse erstmal. Mal gucken, wo die Reise hingeht.
Okay, spannend. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich werde es verfolgen. Hast du denn, Madeleine, irgendwie so ein ganz persönliches Ziel als Women's Bodybuilding oder beziehungsweise Women's Physik-Athletin, wo du sagst, das ist so mein Ziel, da möchte ich hin? Oder sagst du, nee, erstmal gucken, wie sich das entwickelt und dann nächstes Jahr kommen lassen?
Gut, also ich denke, jeder hat so ein gewisses Bild von sich im Kopf oder auch Athletinnen als Inspiration. Motivation will ich nicht sagen, weil Motivation ist ein bisschen fehl am Platz. Eine gewisse Inspiration, wo man sagt, boah, die Form finde ich super, da lehne ich mich an. Klar hat man so ein gewisses Bild von sich. Also ich sag's mal so, wenn ich auf die Bühne gehen will, dann will ich die härteste von allen sein. Dann will ich, dass ich rauskomme und man mich anguckt und denkt, scheiße, ist die hart. Hart, aber krass in Form. Ja. Schon einen gewissen Blickpunkt. Ich will jetzt nicht so eine 0815-Athletin sein, so, sondern halt schon ein bisschen extravaganter. Ja, extravagant, einfach ja, ein bisschen rausstechen. Übertrumpfen auf jeden Fall. Also ich finde, das Ziel in jeder Vorbereitung und auf jeden Wettkampf sollte auf jeden Fall eine Verbesserung sein, besser sein als beim letzten Mal. Und ich habe jetzt 3 Jahre Off-Season, also da muss auf jeden Fall muskulär auf jeden Fall eine Veränderung drin sein. Ja, also das ist auf jeden Fall einfach besser sein als beim letzten Mal, mehr mitnehmen und das Beste draus machen.
Cool, das hört sich richtig gut an. Hammer, ich bin gespannt. Ja, dann auf jeden Fall noch, wir hatten jetzt vorhin ganz kurz mal das Thema Reaktionen generell beim Frauen-Bodybuilding, dass da schon viel Negatives auch kommt. Und da einfach nochmal, wir haben es zwar vorhin kurz angeschnitten, aber was würdest du Leuten raten, eben gerade mit diesen negativen Reaktionen, egal ob jetzt aus dem nahen Bekanntenkreis, familiär oder Freundeskreis oder dann eben auch auf Social Media von sonstigen Leuten. Ja, wie geht man am besten damit um, sodass einen das nicht so arg runterzieht? Weil ich glaube, da sind wir Mädels schon oft davon betroffen einfach.
Ich sag immer, wenn man das doch macht, weil man es gerne macht und man so aussehen möchte, warum muss ich mich dafür denn rechtfertigen? Das ist familiär, das ist auf Freunde bezogen und das ist in der Öffentlichkeit drauf bezogen. Also die Familie, die kann man sich nicht aussuchen, die hat man. Entweder die akzeptieren es oder die akzeptieren es nicht. Also bei mir ist auch so, die Familie akzeptiert es, die wissen, was ich mache. Ob die das am Ende schön finden oder nicht, das ist einmal dahingestellt. Die Familie sollte einen lieben, so wie man aussieht und nicht auf die äußeren Werte jetzt nehmen. Das sollten Freunde genauso machen. Die sollten es akzeptieren, was einer macht. Und alles, was außerhalb meines engen Freundes, Bekannten, Familienkreises ist, sollte einem eigentlich wirklich egal sein. Dass es nicht immer so einfach ist, ist klar. Und ich denke, das braucht auch seine Erfahrung und seine Entwicklung, damit umzugehen. Wenn man mit solchen Leuten grundsätzlich im Social-Media-Bereich, vor allem Instagram, was hier sehr populär ist, nicht umgehen kann, dann sollte man das nicht publik machen. Bin ich da einfach der Meinung, wenn man sich das so, wenn man die Anerkennung so extrem braucht oder einfach dieses Öffentliche einen so unter Druck setzt, dann sollte man es rausnehmen. Die Entscheidung muss man sich einfach machen, mache ich was damit oder mache ich es nicht? Und dann muss man muss einfach drüber stehen zu dem, was man macht. Man muss sich nicht rechtfertigen für das, was man gerne macht, finde ich.
Absolut. Ich glaube, erkennst du den Spruch? Ich finde ihn oft so gut, denke ich, wenn man mal, gerade auch in dem Thema, wer sich rechtfertigt, klagt sich selbst an. Habe ich mal in einem Buch
Ja,
gelesen und irgendwie der ist so passend, gerade
das
bei so einem
stimmt.
Thema dann, ne? Ich finde ihn richtig
Absolut, ja,
gut.
das ist gut, ja.
Ja, doch. Ja, das ist gerade irgendwie gut gepasst dazu. Aber finde ich super, wie du das beschrieben hast. Also, ja, absolut. Und das würde ich wünschen, dass da alle Leute so damit klarkommen, ne?
Ja. Und auch wenn es mal welche gibt, gerade in der ersten Wettkampfsaison, was man ganz oft hat und irgendwie und man damit nicht umgehen kann, dann sage ich immer, dann sprecht auf jeden Fall mit jemandem, dann sprecht mit Leuten aus dem Team, dann dafür gibt es ein gutes Team meistens dann noch, da gibt es ja meistens mehr als nur ein Athlet im Normalfall. Sprecht mit dem Coach, irgendjemand hat immer einen Rat, eine Erfahrung, wie man damit umzugehen hat und im schlimmsten Fall einfach alles cutten, alles egal, wenn man damit wirklich nicht umgehen kann und ansonsten einfach sein Ding machen.
Definitiv unglaublich wichtig, ne? Und einem
Ja.
selber muss es damit gut gehen und niemand anderem. Und sonst muss
Richtig.
es auch niemand wirklich verstehen, genau. Jetzt nochmal so gerade gegen Ende. Wir hatten vorhin schon Thema Training und Ernährung. Und jetzt würde es mich aber auf jeden Fall noch interessieren, weil ihr ja auch eben als Ehepaar beide diesen Sport lebt und liebt und eigentlich
Ja.
tagtäglich betreibt. Und das ist ganz ähnlich wie jetzt auch bei mir mit meinem Mann. Und da, das ist ja schon eine, ja, coole Konstellation, weil ich weiß nicht, ob es es so oft gibt, dass wirklich beide diesen Sport so leidenschaftlich betreiben. Und ich glaube, jetzt, was ich jetzt von euch gesehen habe, ist es definitiv der Fall. Wie sieht es bei euch aus mit der Ernährung? Seid ihr da beide immer gut vorbereitet? Kocht ihr gemeinsam vor? Esst ihr immer ähnliche? Habt ihr einen vom Plan, vom Essen, esst ihr oft das Gleiche und macht dann einfach nur ein bisschen mehr jetzt für deinen Mann und bei dir weniger? Oder wie geht ihr das Thema an?
Also Regel Nummer eins bei uns in der Küche, wir dürfen nicht gleichzeitig in der Küche stehen, sonst das
Okay.
funktioniert nicht. Also wir haben es tatsächlich so, also so Sachen wie, wir machen es ein bisschen anders. Also mein Mann, da hat Phasen, da kocht er eine ganze Woche lang vor, dann kocht er aber auch manchmal zweimal die Woche vor, aber es wird prinzipiell vorgekocht. Also heißt, wir haben zwei Kühlschränke, weil es passt sonst einfach nicht. Also grundsätzlich essen wir schon beide identisch das Gleiche. Die Mengenverhältnisse sind natürlich gravierend unterschiedlich. Mein Mann isst 7000 Kalorien clean. Das kann man natürlich dann in dem Mengenverhältnis natürlich neben mir als Mini-Portion ansehen.
Trackst du
Ich habe
auch
es.
deine Kalorien gerade oder?
Ja, also ich habe schon meinen Plan in der Off-Season, das schon. Ich habe halt, wie gesagt, das Sonntag, wo wir halt nicht nach Plan essen. Wie viele Kalorien genau sind, müsste ich ausrechnen, könnte ich nicht genau sagen. Ich habe aber meist, ich mache es meist als Carb-Cycling, ich habe an Tagen mehr, an Tagen weniger. Aber grundsätzlich haben wir immer identisch, einigermaßen identisch das Gleiche. Am Wochenende essen wir gemeinsam, unter der Woche ist es bei uns komplett unterschiedlich. Aber ich glaube, anders wird es gar nicht funktionieren.
Ja, also ich denke, siehst du das dann auch so, dass du sagst, okay, du kennst vielleicht auch viele Athletinnen, bei denen nur das Mädel jetzt die Athletin ist und der Partner nicht so viel mit dem Sport zu tun hat. Ich kenne da ein paar Beispiele, da hat es schon eine gute Zeit funktioniert. Gab aber auch echt Schwierigkeiten und bei manchen habe ich es auch schon erlebt, dann ist es wirklich irgendwann, hat es halt gar nicht mehr funktioniert, ne? Weil das halt schon was Extremes einfach ist. Und
Richtig.
wie du es auch sagst, die ganze Tagesstruktur da sein muss. Und wenn man halt in der Vorbereitung ist, dann gibt es halt da nicht so viel drumherum und ja.
Absolut. Also müssen ja abgesehen jetzt vom Trainieren, abgesehen von der Ernährung, das Training ist ja der eigentliche Zeitfresser am Tag, sage ich jetzt mal, was in einer normalen Beziehung ja bei normalen Pärchen drunter leidet, nenne ich es jetzt mal ganz, ganz salopp. Also ich hätte es auch ganz oft, ich kenne es halt meistens, wir haben halt mehr männliche Athleten bei uns als jetzt Frauen, aber das Ding ist halt einfach, wenn einer den Sport nicht macht, vor allem nicht trainieren geht, glaube ich, stellt das irgendwann ein ziemliches Problem dar, weil am Anfang hat man immer für alles Verständnis. Aber diese Zeit, diese 2, 3 Stunden, die man dann hinzust, trainiert und wieder zurück ist, die Zeit fehlt ja einem am Tag für den anderen Partner, wenn der dann zu Hause ist. Mit dem Essen ist für viele ist ja Essen so ein Genussmittel, beziehungsweise so eine freizeitliche Gestaltung, essen zu gehen oder jeden Tag was anderes zu essen. Das stellt für viele meistens auch so ein Problem dar, vor allem wenn meistens noch Kinder dann in der Familie sind. Da muss halt einfach, finde ich, wenn das Verständnis dafür nicht da ist, ich glaube, das kann über lange Sicht nicht gut gehen. Denke ich mir jetzt einfach, muss es nicht, aber ja.
Ja, denke ich auch in den wenigsten Fällen, dass es dann über längerfristigen Zeitraum gut geht. Ich glaube, das Wichtigste ist, weil ich höre es dann immer öfters, ob jetzt auch Mädels vielleicht einfach nur sagen, ich gehe halt ultra gern 4-5 Mal die Woche ins Fitnessstudio, jetzt vielleicht nicht auf der Wettkampfebene das betreiben, aber dass auch da oft die Rückmeldungen kommen, ja, mein Partner ist dann nicht so begeistert, weil ich dann viel Zeit da verbringe. Mhm. Ich glaube, was da der wichtigste Punkt ist, irgendwie würde ich jetzt so sagen, ist, dass man halt, naja, kommuniziert, redet und sagt, dass einem das ultra wichtig ist und man entweder den anderen zu einem gewissen Teil auch dafür begeistern kann und vielleicht zweimal davon irgendwie mitnehmen kann oder an den Sport ranführen kann und wenn nicht, dass man dann halt irgendwie eine Lösung findet, nur dass halt, wenn der andere, der Partner das halt akzeptiert oder versteht, dass einem das so wichtig ist, kann es, denke ich, trotzdem funktionieren. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also das Verständnis muss auf jeden Fall da sein, dann kann das auf jeden Fall funktionieren. Aber ich denke, wenn beide das Gleiche machen, ist es in gewissen Dingen nicht einfacher, aber leichter, glaube ich, in der Umsetzung.
Ja, voll gut. Jetzt komme ich mal noch ganz kurz auch aufs Training, was du gerade aktuell machst, dein Training. Wie sieht es aus? Hast du einen Plan, den du oder dein Mann hast? Machst du das dann immer so zyklusweise, dass du das veränderst? Oder bist du da sehr kontinuierlich bei einem Plan und steigerst dich da?
Es hat sich natürlich über die ganzen Jahre natürlich jetzt auch entwickelt. Man lernt ja auch, was funktioniert, was nicht funktioniert, mit was man am besten weiterkommt. Also wir haben, mein Mann und ich haben den gleichen Split, nenne ich es mal. Wir trainieren 5-mal die Woche. Haben zwei zusammen? Am Wochenende ja, unter der Woche geht's nicht. Also er trainiert mittags, da bin ich noch am Arbeiten, ich komme dann halt abends, da trainieren wir getrennt, aber am Wochenende trainieren wir immer zusammen oder wenn wir Urlaub haben. Also wir versuchen immer, wenn wir die Möglichkeit haben, zusammen zu trainieren, weil das am besten funktioniert. Ich bin jemand, ich trainiere grundsätzlich mit keinem anderen, außer mit meinem Mann, weil alles andere für mich nicht funktioniert. Ich trainiere 5-mal die Woche, ich habe Beine aufgeteilt. Ich bin so ein bisschen nach dem Prinzip Ronnie Coleman, so viel bewegen wie möglich mit so vielen Wiederholungen, also auf einer höchsten Intensität mit so viel Gewicht wie möglich. Ja. Dass man natürlich als Frau mit so viel Gewicht kontinuierlich aufbauen oder bewegen kann wie ein Mann, ist ja klar. Ich gehe aber nach dem Prinzip in meinem Training so vor, ich habe eigentlich schon meine Übungen, die ich immer mache. Also dieses typische, nach 8 Wochen muss mein Trainingsplan geändert werden, finde ich völliger Bullshit. Entschuldigung, wenn ich so sage, aber ich finde es völliger Quatsch. Ich will ja mich steigern, ich will mich verbessern und ich habe die Kontrolle nur, wenn ich gewisse Übungen immer und immer wieder ausführe. Also ob ich jetzt Schulterdrücken mit Kurzhandel oder Langhandel mache, das ist jetzt für mich jetzt kein gravierender Unterschied. Also ja. Das kann man mal tauschen, weil die Schulter mal wehtut oder mal man es unsicher ist, weil man die Stabilität mal nicht hat. Das ist mal eine andere Hausnummer. Aber ansonsten, ich gucke halt schon, ich dokumentiere mein Training und ich möchte mich natürlich auch verbessern. Ich möchte stärker werden, weil wenn ich stärker werde, weiß ich, ich baue muskulär natürlich auch wieder was auf. Und gehe dann zumindest so in mein Training, dass ich mich in irgendeiner Art und Weise steigern möchte. Sei es von der Wiederholung, sei es von der Gesamtwiederholung oder vom Gewicht her.
Cool, alles klar. Also das sind dann aber wahrscheinlich auch viele Grundübungen, oder? Wenn du es so wegen nach dem...
Ja, also ich mache... Ich trainiere auf wenig Volumen, Low Volume. Also ich mache schon so 5-6 Übungen. Ich habe halt dann viele, wenn man so sagt, Prepare Sets. Also ich habe viele Vorbereitungssätze. Ja. Wenn ich jetzt als Beispiel, wir nehmen jetzt mal, wenn man jetzt Brust trainiert, Schrägbank drücken und ich habe jetzt ein Trainingsgewicht von 40er Kurzhandel, nur als Beispiel jetzt, dann mache ich nicht noch 5 Hauptsätze vorher, dass ich dann 15, 20, 25, 27, 30, 35. Dann mache ich dann nicht jedes Mal 10 Wiederholungen. Dann habe ich meine Aufwärmsätze, damit ich ein Gefühl dafür bekomme. Dann habe ich noch die letzten 2-3 schweren Sätze, mache ich nur 2-3 Wiederholungen, damit ich mir das Gewicht rantasche und habe dann einen richtigen Top-Satz. Aber das ist dieser Satz, da muss alles sein, was ich geben kann und was ich machen kann. Da darf keine einzige Wiederholung mehr gehen. Da muss alles drin sein an Kraft, da muss alles drin sein, was ich machen kann. Und nach dem Satz geht dann auch nichts mehr. Da muss ich eine andere Übung machen.
Ja, finde ich voll spannend, weil ich glaube, das unterscheidet sich von ja, vielen Trainingskonzepten auch wieder. Du sagst, du arbeitest eben mit einem Hauptsatz, starken Satz und der sonst viel
Ja.
Vorbereitungssätze, ne?
Also in jeder Übung kann man das auch nicht machen. Mache natürlich auch viel mit verschiedenen Intensitätstechniken, dass ich jetzt Cluster-Sets mal mache oder so, oder ich kombiniere auch mal Übungen als Supersatz. Aber bei den Grundübungen, gerade Kreuzheben, Kniebeuge oder so, die ersten ein, zwei schweren Übungen, gucke ich schon, dass ich darauf nehme, dass ich meine Kraft nicht verliere für die eigentliche Übung. Und dann Grundübungen, aber auch viel Isolationsübungen, gerade gegen Ende raus. Schwer am Anfang und isoliert gegen Ende raus, aber trotzdem anstrengend.
Ja, glaube ich, cool. Okay, voll spannend auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung oder Ausleitung jetzt auch das Ganze. Wir haben uns jetzt schon fast 2 Stunden
Fast 2 Stunden
unterhalten.
schon, ja.
Tatsächlich, Marlene, ich hatte echt noch ganz schön viele Fragen und freue mich total, dass ich bei dir auch bald im Podcast sein
Ja.
darf. Ich kann es ja, glaube ich, schon sagen.
Ja.
Dann können wir uns einfach nochmal unterhalten, weil mir hat das jetzt echt voll gefallen und ich finde es total interessant, gerade auch einfach, weil du eine Person, glaube ich, bist, wenn ich das jetzt so einfach von außen gesehen habe, was ich von dir jetzt mitbekommen habe, die den Sport wirklich richtig lebt und ja auch schon eine richtige Weile betreibt, tagtäglich mit allem, was dazugehört. Und ja, das finde ich spannend und vor allem, weil du einfach auch gerade auch einer anderen Klasse bist. Also ich habe so mit vielen Bikini-Mädels zu tun, die eine oder andere Figurathletin noch, aber jetzt gerade auch mit einer Frau aus, wie du es bist, aus der Women's Physikklasse habe ich mich noch gar nicht so viel ausgetauscht und
Ja.
es ist einfach auch cool zu hören, wo da wenn so die Unterschiede sind, die Herangehensweisen. Und du hast jetzt gerade gesagt vom Thema Training und wie du das angehst. Jetzt würde ich dich einfach bitten und du darfst jetzt einfach mal absolut deinen oder euren, dein Mann auch gerne seinen Werbeblock hier reinhauen. Wo kann man da auch auf euch zukommen? Auf welchen Plattformen? Welche Möglichkeiten gibt es beim Thema Coaching? Und genau, hau einfach mal raus.
Okay. Also erstmal an dich auch nochmal ein großes Danke. Ich hätte auch niemals gedacht, dass es so viel miteinander quatschen, dass es so, aber absolut schön mit dir zu quatschen und
Danke dir.
immer gut, wenn man so einen guten Content zusammenbringt.
Ja.
Ja, wo findet man uns? Also hauptsächlich eigentlich auf Instagram. Wir heißen beide Uhl, UHL Unterstrich und dann der Nachname Uhl Madeleine. Und mein Mann Uhl Justin. Wir sind beide im Body-M Fitness in Kaiserslautern. Und findet man auch auf Instagram. Und wenn man uns auf Instagram gefunden hat, kommt man eigentlich auch direkt ins Studio. Da kann man uns auch gern anschreiben, fragen. Coaching macht aber mein Mann hauptsächlich. Also ich weniger. Bei Anfragen mache ich es auch, aber hauptsächlich macht es mein Mann. Auch wenn es um Posing geht oder da Interessen sind, jetzt auch gerade was Küren angeht, Männer und Frauen, habe ich auch schon gemacht. Kann man mir gerne schreiben. Ja, ansonsten zu meinem Podcast, Women's Bodybuilding Podcast, findet man auch auf Instagram auf einer separaten Seite, auch direkt über mein Profil. Gibt es zu hören auf Spotify, YouTube und Amazon Music. Ja.
Schön, dann lass auf jeden Fall der Madeleine doch mal da ein Like oder wie sagt man es, Like da, hört mal rein. Ich finde es
Ja.
spannend, ich habe noch nicht alle Folgen durchgehört, aber ein paar, zum Beispiel auch mit der Franzi Figur, nee, Wellness.
Wellness-Athletin, ja.
Genau, Franzi habe ich auch schon persönlich mal kennengelernt, genau. Und da sind echt ein paar sehr spannende Folgen mit dabei. Und also auch an dich, Madeleine, erstmal ein riesen Danke,
Danke an dich.
ja, Zeit genommen hast und ich glaube, wir haben echt einiges rund um die Themen Training, Ernährung,
Alles.
Bodybuilding, was dazu gehört.
Genau.
Genau, Kap. Danke und dann freue ich mich, dass wir uns bald schon wieder hören in deinem Podcast.
Genau.
Genau. Und ja, dann wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall ein ganz, ganz schönes Wochenende.
Ebenso.
Danke.
Euch auch.
Und dann bis.
Bis zum nächsten Mal bei mir im Podcast.
Genau, ich freue mich.
Ich mich auch. Bis dann.
Bis dann, ciao.
Ciao.